Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei den Pin-Up-Docs. Torben und ich sind frisch gestärkt aus dem Dienst, haben zusammen gefrühstückt, uns geht's beiden jetzt ausgezeichnet und
Kaffee als Lebenselixier.
Kaffee, genau, als Grundlage für alles. Und ja, Tom, wie war dein Dienst?
Ja, es ging. Ich dachte, ich könnte mich tatsächlich um 10:30 in mein Bett liegen. Das wurde von den Kollegen aus der Unfallchirurgie untergraben, möchte man sagen.
Die Unfallchirurgen wieder.
Aber um 2 Uhr konnte ich dann doch ins Bett. Und man muss sagen, dass die Indikation stand, ich habe schon verstanden, warum man...
Wunderbar.
Es war jetzt nicht der abgelegene Gammanagel.
Okay. Ja, die Rettungsleitstelle hatte mit mir ein Einsehen und hat mich von 20 Uhr bis morgens um 5 in Ruhe gelassen.
Ja.
Das war aber nett von Ihnen.
Das ist wirklich, ja.
Ja, gut, also wie ihr seht, wir sind frisch ausgeschlafen und voll motiviert. Ihr könnt euch auf ganz viele spannende Themen freuen und wir hoffen, es macht euch genauso viel Spaß anzuhören, wie es uns jetzt Spaß macht aufzunehmen.
Ja, ja, ich freue mich auch, dass wir, mittlerweile unsere 5. Hauptfolge aufnehmen. Das ging jetzt doch viel schneller, als ich so dachte. Und seid euch gewiss, wir haben in letzter Zeit nicht ganz so viel rausgebracht und waren auch auf Twitter nicht ganz so aktiv, aber wir waren nicht faul. Es ist einiges, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch kommen wird, wo wir noch am Schneiden, Bearbeiten sind. Wir haben noch einige Ideen.
Ja, und Apple würde sagen, wir haben einiges in der Produktpipeline.
Genau. Genau. Zunächst einmal haben wir Kommentare bekommen. Wie immer, und wir freuen uns jedes Mal sehr darüber. Bitte, wenn euch was auffällt, schreibt uns Kommentare, wenn ihr selbst Erfahrungen gemacht habt, schreibt uns über Twitter, per E-Mail, auf unserer Homepage,
Brieftaube
bei Facebook. Ich freue mich immer sehr, wenn man merkt, dass sich Leute damit auseinandersetzen und wenn wir darüber diskutieren können. Wir haben auch schon einige sehr, sehr spannende Diskussionen über Twitter geführt. Das ist einfach immer ein sehr nettes Miteinander und genauso soll es ja sein. Wir wollen ja auch gerne was lernen und das tun wir am besten, wenn ihr mit uns darüber redet. Das erste Kommentar, auf den ich eingehen möchte, neben viel Lob, das wir gekriegt haben, ist ein Kommentar von Markus. Markus macht erstmal absolut zu Recht darauf aufmerksam, dass wir uns beim C&L-Score ein bisschen vertan haben. C&L-4 heißt natürlich, dass nicht mal die Epiglottis sichtbar ist, sondern nur Gewebe und das mit wirklich nur Epiglottis teilweise sichtbar ist denn C&L-3b. Also das ist absolut richtig. Außerdem hat Markus ist darauf eingegangen, warum die Vorteile bei der Wiedererwärmung von Hypotherm-Patienten die venoarterielle ECMO, der HLM und dann der venovenösen ECMO überlegen ist, was ich ja so postuliert habe, aber selbst auch nicht erklären konnte. Bei der venovenösen ECMO wird das Blut erwärmt und dann wieder in das gleiche Gefäß zurückgegeben. Somit bräuchte man weiterhin Kreislaufunterstützung, also Herzdruckmassage, um den Patienten am Leben zu erhalten. Das heißt, da ist die venoarterielle ECMO und die HLM natürlich überlegen. Und bei der HLM, sagt er zu Recht, ist die Invasivität der Anlage natürlich deutlich größer als bei der venoarteriellen ECMO. Deswegen ist die venoarterielle ECMO wahrscheinlich besser als die Herz-Lungen-Maschine. Ich kann der Argumentation absolut folgen. Und ja, vielen, vielen Dank für die Aufklärung. So haben wir auch wieder was mitgenommen.
Und hätten gerne ECMO.
Und hätten gerne eine ECMO, ja. Als drittes geht Markus auch noch auf die Ausbildung von Notfallsanitätern ein und sagt zu Recht, weil wir ja so ein bisschen drüber diskutiert haben in der letzten Folge, was sollte ein Notfallsanitäter-Praktikant im OP wann lernen und wann gibt man ihm das Laryngoskop in die Hand, wann lässt man ihn Maske Beutel beatmen, macht man so, wie es früher normal war und sagt, erst wenn du die Maskenbeutelbeatmung sicher beherrschst, darfst du auch laryngoskopieren oder gibt man ihm schon früher, weil Maskenbeutelbeatmung ja durchaus eine schwierige Maßnahme sein kann. Und Markus wendet ein, dass es bei der Laryngoskopie ja nicht nur ums Intubieren geht, sondern auch gegebenenfalls um die Bergung eines Boluses bei einer Bolusaspiration und dass deswegen die Notfallsanitäter das lernen sollten und auch da frühzeitig lernen sollten, weil die Zeit im Praktikum einfach zu kurz ist, um zu warten, bis sie die Maskenbeutelbeatmung sicher beherrschen. Da muss man ihm völlig recht geben, dass das sicherlich ein Problem ist. Ich sehe so ein bisschen auf der anderen Seite das Problem, dass auch danach ja wenig Praxis da sein wird. Also sie lernen das dann im Praktikum, werden es aber draußen sehr, sehr selten machen. Und ich glaube, dass Intubation schon etwas ist, was man, das sagen ja auch alle Studien, was man regelmäßig üben muss in einer gewissen Fallzahl. Und dass die Notfallsanitäter zumindest bei uns hier im Bereich wirklich auf diese Fallzahlen kommen, halte ich leider für schwierig ohne regelmäßige Praktika in Krankenhäusern, weil die präklinischen Intubationen, seitdem wir die Larynxtuben haben, einfach doch sehr, sehr wenig werden. Und auch die Laryngoskopien zur Bergung eines Fremdkörpers, die sind ja noch mal seltener.
Gerade heute Nacht gehabt.
Okay, aber also, es ist nicht häufig.
Nein, und aber von den Notfallsanitätern sehr souverän durchgeführt.
Ja. Also. Das, wo ich Markus aber in dem Zusammenhang recht geben muss, es fehlt zumindest bei uns in der Klinik ein richtiges Konzept, was der Praktikant wann lernt. Also so wirklich ein Konzept, wo man sich auch dran langhangeln kann. Jeder Kollege macht das ein bisschen anders und je nachdem, an wen der Notfallsanitäter gerät, hat er mehr Glück oder mehr Pech, weil der Kollege das anders macht. Dazu wird bei uns in der Klinik leider nicht differenziert zwischen Rettungssanitäter, Praktikanten, Notfallsanitäter, Praktikanten und
Lehrjahr.
Genau. Und bei Notfallsanitäter, Praktikanten zwischen dem Lehrjahr. Sodass es manchmal wirklich schwierig ist, einzuordnen, was können die, was müssen die jetzt lernen. Und zum Beispiel denke ich, das ist jetzt postuliert mal einfach so, dass der Rettungssanitäter, Praktikant eher der Pflege zugeordnet werden müsste, weil der muss ja lernen, Medikamente aufzuziehen, eine Intubation vorzubereiten und solche Sachen, wohingegen der Notfallsanitäterpraktikant sicherlich gerade im letzten Lehrjahr eher ärztlich betreut werden muss, weil ja die invasiven Maßnahmen geübt werden sollen.
Da bin ich ganz bei dir, Torben. Woran ich nochmal appellieren möchte, ist an unsere ärztlichen Kollegen, Mut zur Weiterbildung. Ich glaube, die unseren Podcast hören, sind wahrscheinlich eher die Falschen, weil die werden das schon aktiv leben. Trotzdem sehe ich immer wieder doch, dass Praktikanten irgendwie dann in der Ecke stehen und mit sich selber nicht so viel anzufangen wissen und die Ärzte mit ihnen aber auch nicht so viel anzufangen wissen und die Pflege vielleicht auch manchmal nicht, sodass diese wertvolle Zeit im Krankenhaus einfach nicht genutzt wird. Ich gebe gerne zu, dass ich auch nicht zu jedem Tageszeitpunkt oder an jedem Tag im Krankenhaus gleich motiviert bin und es ist auch eine schiere Masse an Praktikanten, die wir zumindest aktuell haben. Ich weiß, es wird wahrscheinlich in jedem anderen Krankenhaus genauso sein. Ja. Aber trotzdem kann man nicht auf der einen Seite erwarten, dass auf der Straße draußen alles funktioniert und auf der anderen Seite die Leute nicht adäquat ausbilden beziehungsweise nicht bereit sein, was zu investieren. Ja,
absolut. Also, aber auch dafür ein strukturiertes Ausbildungskonzept mit vielleicht auch einer Höchstgrenze an Praktikanten, die ein Krankenhaus zu einer Zeit betreuen kann, wäre wünschenswert. Und ja. Für mich ist es auch sehr unterschiedlich, in was für einem Saal ich arbeite. Wenn ich sage jetzt mal, unfallchirurgisch arbeite, habe ich meistens auch im Kopf relativ viel Kapazitäten, mich um einen Praktikanten zu kümmern. Wenn ich aber im gefäßchirurgischen Saal bin, wo auch ich angespannter bin, fehlen mir manchmal auch die Kapazitäten, noch mich um die Ausbildung zu kümmern.
Ja, aber das bringt mich doch gerade auf eine spontane Idee, Torben. Wir könnten doch einfach mal für unser Abteilung, so ein Ausbildungskonzept, also ich weiß, es gibt diese Anforderungskataloge für Notfallsanitäter, was ja auch zentral vorgegeben ist, aber ein Konzept uns ausdenken, das heißt, wenn wir irgendwelche Hörer haben, die vielleicht zufällig in der Weiterbildung von Notfallsanitätern oder Ausbildung tätig sind, wenn ihr Lust habt, setzt uns das euch doch mal mit uns in Verbindung und dann können wir gucken und in enger Absprache vielleicht mal was entwickeln, was wir bei uns. Und
zumindest
das teilen wir dann auch gerne natürlich hinterher.
Zumindest für unsere Gegend. Das wäre sicherlich, ist eine gute Idee.
Falls wir zeitlich Kapazitäten
nicht zu viele Projekte, finden. Aber ja.
Ja.
Vielen Dank, Markus, für den ausführlichen Kommentar. Es hat mich sehr gefreut, darüber nachzudenken und auch dir zu antworten.
Ja. Ich habe auch noch eine kurze Anmerkung. Aurelia hat uns auch einen Kommentar geschickt. Aurelia werdet ihr noch kennen. Wir hatten mit ihr eine Sonderfolge gemacht über einen Artikel, die sie für das Forum geschrieben hatte, zu Antiemetika in der Präklinik und sind zu dem Schluss gekommen, dass Antiemetika evidenzbasiert eigentlich kaum etwas bringt. Aber sie hat uns einen tollen Tipp verraten damals, den sicherlich der ein oder andere noch im Hinterkopf behalten hat. Und das ist der alkoholgetränkte Tupfer gegen Übelkeit. Mhm. Und jetzt hat Aurelia festgestellt, dass nicht nur dieses damals von ihr propagierte
Iso-irgendwas-Alkohol,
was da...
jetzt muss ich es nachgucken.
Jetzt wird es nachgucken.
Das ist das Isopropylalkohol.
Genau, Isopropylalkohol, dass das nicht das einzige ist, bei dem das funktioniert.
Propanolol ist dasselbe,
chemisch genau. Betrachtet. Und quasi. Das ist das, was in Sterilium drin ist. Ja. Und damit sind wir mit allem, was wir so haben, auf der sicheren Seite. Also können wir jetzt auch den Tupfer unter Sterilium drunter halten und das den Patienten unter die Nase halten, fragen, wonach riecht das? Und damit sollten wir nach aktueller Studienlage gegen Übelkeit besser sein als mit jedem Antiemetikum.
Ja.
Vielen Dank. Wir werden es testen und wir werden berichten.
Ja. Vielen Dank, Aurelia.
Ja, Tom. Gut. Das waren die Kommentare. Kommen wir zu unserem Journal Club und News aus der Notfallmedizin. Ich bin schon ganz gespannt. Du warst wieder ganz fleißig.
Das erste ist gar kein richtiges Journal Club, sondern es gibt neue Leitlinien, die, denke ich, für uns interessant sind. Das sind die European Guideline on Management of Major Bleeding and Coagulopathy Following Trauma. Erschienen im März 2019 in Critical Care. Also Blutungs-Guidelines für Traumapatienten. Ich habe einfach mal die Kernaussagen mit der Hilfe der Kollegen von Newspapers zusammengestellt. Das verlinke ich auch alles, also sowohl die Studie als auch die dazugehörigen deutschsprachigen Newspapers-Artikel. Viele von den Aussagen sind banal. Einige sind doch, denke ich, werden einige NEF-Standorte etwas unter Druck setzen, weil die Ausstattung sich ändern muss. Wir gehen das einfach mal durch. Also die Kernaussagen. Initialen Maßnahmen. Patienten mit einem Major Bleeding sollen direkt in ein geeignetes Traumazentrum. Natürlich sehr allgemein gehalten. Wann ist ein Traumazentrum für das jeweilige Trauma geeignet? Das muss man für seinen Bereich, glaube ich, immer abschätzen mit Transportzeit. Aber zumindest ein regionales Traumazentrum sollte dann doch immer angestrebt werden, und nicht der Flächenversorger ohne irgendwelche Trauma-Spezifikationen. Es sollte eine möglichst kurze Zeit zwischen Verletzung und Blutungskontrolle herrschen. Das ist, glaube ich, eingängig. Die Blutstillung präklinisch sollte, wenn möglich, durch lokale Kompression erreicht werden. Auch das ist klar. Wenn da irgendwas blutet, erstmal eine Kompresse nehmen und draufdrücken. Das Tourniquet ist explizit erwähnt in diesem Zusammenhang für lebensbedrohliche Extremitätenblutungen, sollte mittlerweile auch auf den meisten Rettungsmitteln verlastet sein und regelmäßig ablaufen, falls da ein Ablaufdatum draufsteht, weil sie wahrscheinlich doch nicht häufig benutzt werden. Und wie wir schon in unserer, ich glaube, es war in der März-Folge, aber ich weiß es gar nicht mehr, die Beckenschlinge sollte bei jedem Verdacht auf eine Beckenfraktur angelegt werden. So, das zur Blutstillung. Zur Ventilation. Es sollte eine Normoventilation durchgeführt werden und eine Normoxämie, also keine Hyperoxie herrschen. Das ist, glaube ich, auch eine relevante Aussage. Also gerade die jüngeren Traumapatienten sollten nicht mit je nach Respirator 100% FiO2 beziehungsweise No Air Mix beatmet werden, sondern durchaus eher im physiologischen Bereich.
Das ist eine wichtige Aussage, finde ich, weil man sich das ins Gedächtnis rufen muss. Das geht immer zunehmend bei kritischen Patienten, die beatmet werden, unter, dass man denkt, okay, wenn man nimmt erstmal die Standardeinstellung, das ist FiO2 1.0 und dann denkt man einfach nicht mehr drüber nach. Man ist froh, dass da genug Luft reingeht, der Tubus sitzt und man sich anderen Problemen wieder zusetzen. Also da einen zusätzlichen Schritt einzubauen, ja. Das ist wichtig.
Dann bei Einklemmungssymptomen sollte eine milde Hyperventilation hergestellt werden. Mild heißt, dass ein entidales CO2 so zwischen 30 bis 32 herrschen sollte. Heißt nicht maximal hyperventilieren. Das führt natürlich auch zu einer maximalen arteriellen Konstriktion im Gehirn und führt dann auch zu einer Ischämie. Damit ist es den Patienten auch nicht geholfen. Zur Diagnostisch. Es sollte eine klinische Beurteilung des Blutungsausmaßes angestrebt werden. Das ist eine 1C-Empfehlung, die ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig finde, weil ich glaube, dass selbst erfahrene Leute das Ausmaß einer Blutung, wenn sie nicht in einem Sauger ist mit einer praktischen Skala dran, extrem schwierig beurteilt werden kann.
Wir wissen alle, ne, wie viel auf einer Fliese, irgendwie 100 Milliliter Blut auf einer weißen Fliese, da denkt man, das ist mindestens ein Liter.
Genau, also es ist wirklich selbst mit Jahren Erfahrung schwierig, aber gut, wie soll man es anders? Also man muss denen ja auch fairerweise sagen, was ist die Alternative zu so einer Aussage. Dann haben sie tatsächlich in der Diagnostik die Verwendung des Schockindexes drin, eine 2C-Aussage, also noch weniger Evidenz. Für alle, die den Schockindex jetzt gerade nicht parat haben, das ist der Puls geteilt durch den systolischen Blutdruck. Und wenn dieser Wert größer 1 ist, reden wir von einem Schock oder von einem schockigen Patienten. Da gibt es relativ viele Distraktoren aus meiner Sicht, und das geben die auch in den Guidelines an, wie Beta-Blocker-Therapie ist, glaube ich, so der, wo man als erstes dran denkt, die werden halt nicht so tachykard, wenn die unter Dauertherapie stehen.
Auch für ein OP immer wichtig, daran zu denken.
Ja. Ja. Unmittelbare Intervention, wenn eine Blutung erkannt ist, sofort Blutstillung durchführen, wie vorne erwähnt. Wenn die Blutungsquelle nicht erkannt ist, sollte weitere Diagnostik erfolgen. Auch das ist jetzt nicht weiter verwunderlich. Schön ist, dass hier explizit FAST für Abdomen und Thorax erwähnt ist. Also Thorax-Ultraschall oder POCUS.
POCUS, viele Grüße an Felix.
In den Mittelpunkt gerückt wird, ist sicherlich sinnvoll. Wir brauchen doch ganz dringend so ein Butterfly.
Ja, also nochmal, ne, der Aufruf, habt ihr irgendwo einen rumliegen, denkt an uns, schickt uns ihn dringend rüber.
Als Alternative wird explizit das CT und das Angio-CT erwähnt. Wenn man die Blutungsquelle nicht findet, ist das sicherlich auch der nächste Schritt, den man gehen sollte. Zur Kreislauftherapie erwähnen sie Vasopressor, da Adrenol bzw. Noradrenalin als erste Wahl mit ausreichend Volumen zur Erreichung des Zielblutdruckes. Und wenn eine myokardiale Dysfunktion vorliegt, sollen Inotropika gegeben werden. Da wird nicht weiter spezifiziert, was da erste Wahl ist. Sicherlich kommt das auch so ein bisschen auf das Ausmaß an, der Kardialdysfunktion. Es soll Normothermie hergestellt werden, auch da wieder auf die Blutgerinnung, verwiesen sei auf die wunderbaren Folgen zur Blutgerinnung von den Kollegen von Nordpharmedizin. Normothermie, unglaublich wichtig für eine adäquate Blutgerinnung, schon ab 35 Grad geht da nicht mehr viel. Ja. Das müssen auch die Kollegen aus der Chirurgie sich manchmal bewusst machen, wenn unser Warm Touch mal wieder nervt. Ich meine, klar, mir wird auch nicht die ganze Zeit warme Luft an den Bauch gepustet. Ich verstehe das schon, aber für den Patienten ist es einfach wichtig.
Ja, aber du hast auch eine adäquate Eigenregulation und bist nicht in Narkose. Und gleichzeitig soll ja der Saal immer maximal runtergekühlt sein, damit die Chirurgen auch da nicht schwitzen. Also es funktioniert irgendwie, ein Kompromiss muss her.
Genau, ja, aber ich glaube, das ist auch schon besser geworden. Also ja. Ich habe da früher gefühlt mehr Diskussionen geführt, als ich die mittlerweile führen muss.
Das ist auch ein anderes Krankenhaus.
Ist auch ein anderes Krankenhaus. Und dann Tranexamsäure wird drauf eingegangen. Das ist eine Sache, was ich vorher mit dem NEF meinte. Bei blutenden Traumapatienten soll 1 Gramm Tranexamsäure über 10 Minuten so schnell wie möglich gegeben werden. So schnell wie möglich heißt für mich präklinisch. Ja. Es wird auch gesagt, es wird explizit empfohlen, dies auf dem Weg in die Klinik zu tun. Ja. Und ein weiteres Gramm über 8 Stunden über einen Perfusor im Anschluss. 1 Gramm über 10 Minuten heißt aber auch wahrscheinlich, dass man selbst im Rettungsdienst am ehesten eine Kurzinfusion fertig macht, weil das sonst doch eher relativ schnell in den Patienten verschwinden wird, wenn ich so eine Spritze in der Hand habe und einen Traumapatienten, einen blutenden Traumapatienten vor mir habe. Ja, und die Gabe von Tranexamsäure soll explizit nicht dadurch verzögert werden, dass vasoelastische Testverfahren, also Rotem etc. Durchgeführt werden sollen. Man soll möglichst schnell die Tranexamsäure geben. Ja, FFP-Gabe ist nur nach Gerinnungstests, also das Standardlabor, indiziert. Bei Patienten ohne Blutung soll die FFP-Gabe vermieden werden. Und FFP soll explizit nicht zur Therapie der Hypofibrogenämie genutzt werden. Also zu wenig Gerinnungsfaktoren, dafür sind FFPs nicht da und da ist die Konzentration einfach ja auch nachweislich zu gering drinne. Dann die Faktoren bzw. PPSB ja,
substituieren. Aber gezielt
substituieren, genau. Der HB, ein niedriger HB soll ein Marker für eine schwere Blutung sein. Wiederholte HB-Bestimmungen sollen durchgeführt werden. Ich denke, das macht man bei jedem Traumapatienten. Es wird nochmal explizit darauf eingegangen, dass der initiale HB falsch hoch sein kann, wenn der Patient noch nicht verdünnt ist. Ich denke, das müssen sich gerade junge Kollegen, muss man sich einmal bewusst machen, dass der HB ja erst fällt, wenn der Patient verdünnt wird und dass in der akuten Blutung natürlich die Konzentration gleich bleibt. Der Ziel-HB wird definiert beim Traumapatienten zwischen 7 und 9, was ja so ein bisschen oberhalb der eigentlichen Empfehlung liegt, zumindest beim gesunden Patienten. Da würde man ja erst ab 6 so richtig anfangen zu transfundieren. Sie sagen hier zwischen 7 und 9, aber zumindest gibt es eine Aussage, in welchem Bereich wir uns bewegen sollen. Das Laktat wird auch für Traumapatienten als Schockmarker empfohlen. Beim Blutdruck wird explizit darauf eingegangen, dass eine Permisse Hypotension zur Blutungskontrolle empfehlenswert ist. Hier empfehlen sie einen Blutdruck zwischen systolisch 80 bis 90 mm Hg. Die Ausnahme machen sie beim Schädelhirntrauma mit dem GCS kleiner 8, kleiner gleich 8, also bei dem, was früher die ganz klare Intubationsindikation war und heute sicherlich immer noch einen zur Intubation führen würde. Da empfehlen sie ganz klar einen mittleren arteriellen Druck, also jetzt nicht systolisch, von Größe 80. Ein mittlerer arterieller Druck von Größe 80, wenn man das jetzt so aus dem OP mal hochrechnet, heißt eigentlich immer ein Blutdruck über 120 systolischer.
Ja, ja, sonst kommt man über die 80 nicht, muss man ja ehrlicherweise sagen.
Genau. Zum Volumen sagen sie, eine restriktive Volumentherapie bis hin zur Blutungskontrolle. Auch das ist klar, Permisse Hypotension geht ja miteinander einher. Ja, das sind die aktuellen Guidelines im März 2019 erschienen.
Das leitet. Was wolltest du noch was sagen?
Ja, was ich so ein bisschen schade fand, also in dem Moment, wo ich sie gelesen habe, hatte ich noch viel mehr im Kopf. Was ich jetzt noch im Kopf habe, dass zum Beispiel auf Kolloide wurde gar nicht eingegangen. Ich meine, sie sind halt so ein bisschen raus, aber das hätte man auch noch mal stärker formulieren können.
Aber wahrscheinlich hat man gedacht, man ignoriert das Thema einfach, weil noch nicht alle den HES-Führerschein haben.
Genau, ich habe einen HES-Führerschein.
Ich auch.
Mich also. Aber dann bin ich auch fertig.
Ja, das ist gut. Das war ist eigentlich die perfekte Überleitung zu den nächsten beiden Studien, die Torben und ich euch jetzt zeigen wollen. Und zwar müssen wir zu diesem Punkt erstmal einen vielen Dank an unseren Chefarzt aussprechen, der uns für diesen beiden Studien versorgt hat. Das sind beides etwas kritischere Studien zum Thema Tranexamsäure. Eins darf ich glaube ich vorwegnehmen, sie werden uns nicht von unserer Tranexamsäurebenutzung abbringen.
Nein, also es ist, diese beiden Studien sagen glaube ich am Ende nicht aus, dass wir anders als in diesen Leitlinien empfohlen handeln können. Genau.
Aber um das Ganze differenziert zu betrachten, wollen wir auch darauf einmal eingehen. Die erste Studie heißt Increased Risk of Fibrinolysis Shutdown Among Severely Injured Trauma Patients Receiving Tranexamic Acid. Wurde 2017 im Journal of Trauma and Acute Care Surgery von Maisotto et al. Publiziert. Und die ganze Idee hinter der Studie war eigentlich, dass die Geschichte von Tranexam soll halt ist, das wissen wahrscheinlich die meisten, das Ganze wurde etabliert aufgrund der Crash-2-Studie. Man hat festgestellt, dass man das Überleben sozusagen signifikant verbessern kann, wenn man dem Patienten Tranexamsäure gibt im schweren Trauma. Und trotzdem benötigten auch alle Patienten, die in der Crash-2-Studie eingeschlossen waren, von allen benötigten nur 50% wirklich Blutprodukte. Mhm. Das heißt, die Fragestellung dahinter war, sind denn eigentlich wirklich alle Patienten, haben die so ein schweres Trauma gehabt, dass es überhaupt erforderlich war und dass die Aussagekraft der Studie vielleicht begrenzt. In diese Studie von Mersetz et al. Jetzt ist nicht besonders groß. Es ist eine monozentrische Studie, man hat 207 Patienten eingeschlossen. Die haben nach dem Schema der aktuellen auch Bleeding Guideline 1 Gramm Tranexamsäure bei schwerem Trauma über 10 Minuten erhalten, danach 1 Gramm über 8 Stunden. 81% der Patienten waren männlich, sie waren relativ jung, 46 Jahre im Mittel und hatten zu 25% ein penetrierendes Trauma, was sicherlich darauf zurückzuführen ist, dass es eine Studie aus den USA ist. Mhm. Und von 64% dieser Patienten, man hat eine Rotem-Analyse durchgeführt, 64% hatten eine gesteigerte Fibrinolyse bei Aufnahmen auf die Intensivstation. Patienten und von allen Patienten, wenn man die sie jetzt, ging im Endeffekt darum, führt Tranexamsäure im Endeffekt zu einem Komplettversagen der Fibrinolyse. Gibt es da ein erhöhtes Risiko und hat man dadurch in Wirklichkeit ein fatales Outcome am Ende, also den Tod des Patienten zufolge. Und man muss sagen, die Autoren bezeichnen das als Fibrinolyse Shutdown, der war unter den Patienten, die Tranexamsäure bekommen haben, deutlich höher. Das sind 91% hatten diesen Fibrinolyse Shutdown von denen, versus 59% der Patienten, die keine Tranexamsäure bekommen haben. Und eine physiologische Fibrinolyse lag vor allen Dingen bei den Patienten vor, die kein Tranexamsäure bekommen haben. Das ist aber eigentlich logisch, ne? Das ist der Umkehrschluss von den Zahlen, die ich gerade gesagt habe. Insgesamt war der mit der Verletzungsschweregrad gleich zwischen beiden Gruppen. Das ist im ISS-Score ausgedrückt worden. Der Katecholaminbedarf war etwas höher in den Tranexamsäuregruppen.
Okay.
Die Autoren postulieren aber trotzdem insgesamt, und das war auch das, was ich mir beim Lesen der Studie überlegt habe, dass die Patienten, die Tranexamsäure bekommen haben, insgesamt kränker waren und eine höhere Sterblichkeit insgesamt hatten.
Mhm. Es war ja nicht randomisiert.
Es war nicht randomisiert. Die Entscheidung, gebe ich den Tranexamsäure oder nicht, präklinisch lag bei den Paramedics. Okay. Und es war auch nicht verblindet. Okay. Ne, also die Aussagekraft
ist es einfach gebiased, weil die schwerer kranken
Das ist auch das, was ich mir sofort überlegt habe, weil 25% penetrierendes Trauma, das ist ja erstmal sowieso schon was. Ich vermute, die haben alle Tranexamsäure bekommen, darauf geht die Studie nicht näher ein. Also für uns wäre ja auch Abdominaltrauma und nicht beherrschbare Blutung in irgendeiner Form ist ja klarer Tranexamsäure, also für mich zumindest, für dich wahrscheinlich auch, ja. Und ich vermute, dass das in den USA nicht viel anders sein wird. Und die Autoren haben es auch nicht geschafft, einen Zusammenhang herzustellen zwischen der Tranexamsäuregabe und einer höheren Mortalität. Und das ist ja das, was die am Anfang eigentlich postulieren, dass die sagen, naja, wir geben den Leuten Tranexamsäure, die Blutgerinnung, die Fibrinolyse findet eigentlich gar nicht mehr statt und im Endeffekt kriegen die einen riesen Thrombus und sterben. So, das ist nicht passiert. Und ich vermute, die höhere Sterblichkeit ist einfach darauf zurückzuführen, dass sie einfach generell schwerere Traumata hatten, weil ein Score bildet ja nur eine Gesamtsumme ab und differenziert jetzt ja, natürlich gibt es für bestimmte Traumata mehr Punkte und weniger Punkte, aber trotzdem können die Leute mit einem höheren Score, sind zwei Mittel, schwerer betroffen und dieser Score war halt gleich, aber trotzdem verzerrt sich das über diese Gabe der Tranexamsäure. Im Endeffekt kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die Tranexamsäure nur nach Gerinnungsdiagnostik via Rotem oder ähnlicher elastographischer Verfahren gegeben werden sollte.
Ist ja spannend, weil die Guideline jetzt ja explizit das anders sagt.
Genau, ist ja auch nicht realisierbar, wenn man mal überlegt. Ja. Ich meine, wir haben bei uns, obwohl wir ein großes Haus sind, keine Rotem-Analyse. Präklinisch hat man das erst recht nicht. Ja. Und wenn die Guideline, und das haben sie in ihrer Studie selber gemacht, die haben die genau die ersten Gaben über 10 Minuten sozusagen schon präklinisch gegeben. Diese Option würde ja komplett wegfallen, wenn man sagt, wir machen erstmal eine Gerinnungsanalyse, warten die ab, abgesehen davon, dass die auch ein bisschen dauert. Ist ja nicht so, dass die jetzt dann innerhalb von 30 Minuten oder von 15 Minuten verfügbar wäre und auch im Schockraum dann fertig ist. Im Endeffekt kommt diese Studie also zu überhaupt gar keinem Ergebnis. Die Zahlen sind nicht besonders überzeugend gegen Tranexamsäure. Also kein Kontrapunkt für mich.
Nein. Ich habe eine zweite Studie, die zumindest Tranexamsäure kritisch betrachtet. Wir werden gleich sehen, dass das sich relativiert. Aber die Studie lautet: Catastrophic Drug Errors Involving Tranexam Acid Administered During Spinal Anesthesia. Erschien in Anesthesia im April 2019. Und das ist eine Medline-Fallrecherche gewesen mit versehentlicher, und jetzt kommt es, spinaler Applikation von Tranexamsäure.
Spannend.
Aber immerhin haben sie von 1960 bis 2018 21 Fälle identifizieren können, in denen eine spinale Tranexamsäuregabe versehentlich durchgeführt wurde. Von diesen 21 Patienten verstarben 10, also 50% fast, an dieser spinalen Tranexamsäuregabe. In 20 von 21 Fällen war es Ampullenverwechslung und einmal wurde versehentlich ein spinaler Katheter verwendet. Zumindest bei den Ampullenverwechslungen habe ich kurz drüber nachgedacht und muss ehrlich sagen, das könnte bei uns auch passieren. Ich meine, das Carbohyperbar, was man ja nun spinal gibt, ist eine durchsichtige Ampulle mit blauer Aufschrift bei uns, zumindest bei unserem Hersteller. Ja. Tranexamsäure ist auch eine durchsichtige Ampulle mit blauer Aufschrift. Ist sicherlich alles herstellerabhängig zusätzlich, aber es ist zumindest denkbar, dass sowas im Stress dann doch passiert. Und alles, was passieren kann, das passiert halt auch.
Ja.
Genau lesen, was auf den Ampullen draufsteht, muss ich mich jedes Mal wieder zusammenreißen, das auch wirklich zu tun.
Ja, aber nichtsdestotrotz ist es ja jetzt auch überhaupt kein Kontrapunkt gegen Tranexamsäure per se, sondern
im Trauma gar nicht. Das, wir sind nur bei der, oder der Chef, unser Chef hat uns das gegeben, weil wir im Krankenhaus über Tranexamsäure diskutiert haben.
Es genau.
ist jetzt einfach nur zur Darstellung der aktuellen Studienlage, die es so zu Tranexamsäure,
was es so gibt,
was nicht sagt, was den aktuellen Guidelines entspricht.
Genau.
Also, was das nicht.
Genau. Nichtsdestotrotz sind wir absolute Tranexamsäure-Fans und Befürworter.
Also, und ja, Fans, also ich finde, man sollte das machen. Ich finde, das ist in der aktuellen Notfallmedizin. Ja,
genau. Ich finde, man sollte das machen und deshalb bin ich ein Fan.
Ja, okay.
So. Aber okay, genug zum Thema Bleeding und Tranexamsäure. Widmen wir uns anderen Themen zu. Wir kommen zu meinem absoluten Lieblingsthema. Es geht mal wieder um Sepsis. Mhm. Die nächste Studie ist Challenging the One-Hour Sepsis Bundle aus dem Western Journal of Emergency Medicine 2019 von Kalantari et al. Es geht darum, dass jetzt gerade mal wieder das neue One-Hour-Sepsis-Bundle veröffentlicht wurde, sprich die Maßnahmen, die in der Surviving-Sepsis-Campaign publiziert sind, was man innerhalb der ersten Stunde mit diesen Patienten machen sollte. Wir erinnern uns, Volumengabe, möglichst schnell kulturieren, antibiotische Therapie und so weiter und so fort. Fluid Rescue Resuscitation, das sind alles so die Dinge, die einem so in den Kopf kommen, wenn man darüber nachdenkt. Die Autoren postulieren in diesem Fall, dass es insgesamt schlechte Evidenz gibt, für dieses One-Hour-Sepsis-Bundle, dass man das Überlegen nicht wirklich verbessert mit einer Ausnahme, und das ist der Beginn der antibiotischen Therapie. Mhm. Aber in diesem One-Hour-Sepsis-Bundle ist leider nicht wirklich definiert, ab wann gilt eigentlich diese eine Stunde.
Mhm. Nur für alle, die es vielleicht jetzt nicht vor Augen haben, ich glaube, die meisten ist klar, One-Hour-Sepsis-Bundle. Wir haben die Sepsis-3-Kriterien relativ aktuell. Und da ist dieses One-Hour-Sepsis-Bundle ein zentrales Paket
an Maßnahmen, die ergriffen werden sollten beim septischen Patienten innerhalb der ersten Stunde.
Genau.
Und aktuell ist es nun so, diese eine Stunde fängt an zu zählen ab dem Zeitpunkt der Erkennung der Sepsis.
Okay.
Das ist ja jetzt ja ein...
Also wenn der Kollege ja spät drüber nachdenkt, hat er mehr Zeit.
Genau, also nicht so viel nachdenken, sondern ein bisschen langsamer machen, dann hat man auch genug Zeit für diese eine Stunde. Also das ist ein bisschen blöd. Und das gibt es, sagen die Autoren auch, es gibt keinen Goldstandard zur Erkennung der Sepsis und es gibt auch keine wirklich Festlegung auf einheitliche Definitionen, wenn man da jetzt auch international schaut. Also natürlich haben wir alle Scores im Kopf, wonach man eine Sepsis definiert, und wir wissen alle, wie solche Patienten aussehen können. Auf der anderen Seite kennen wir aber auch sicherlich alle Fälle, wo wir am Anfang dachten, Mensch, was hat denn dieser Patient? Und am Ende war es dann die Sepsis. Und die Autoren haben festgestellt, dass 53% aller Patienten keine Symptome des septischen Schocks zum Triagezeitpunkt zeigen. Und das macht die Sache natürlich schwierig, wenn man jetzt sagen würde, man sagt ja, zur Triage muss dieser Patient ja so entsprechend als rot klassifiziert werden und muss dann als septischer Schock weiter behandelt werden. Und dann wäre das ja eigentlich der Idealzeitpunkt, wenn man dieses One-Hour-Sepsis-Bundle starten würde, wenn aber 53% der Patienten keine eindeutigen Symptome haben. Schwierig. Es ist so, dass jetzt die Dinge, die in diesen Sepsis-Kriterien auch dann formuliert werden, die wollen aus Sepsis-Bundle definiert werden, dass man festgestellt hat, dass es keinen wirklichen Vorteil für diesen frühen Volumenbolus gibt, also die Fluid Resuscitation. Gegebenenfalls kann man das sogar fatales Outcome haben, wenn man jetzt einem herzinsuffizienten Patienten da wirklich 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht zukommen lässt, ja, und dann das relativ zügig, dann stirbt er nicht an seiner Sepsis, sondern überspitzt formuliert an seinem Lungenödem. Für Laktat gibt es keinen eindeutigen Zusammenhang mit dem Anstieg des Laktats und der Mortalität. Das ist ja auch dieses, funktioniert die Therapie, Laktat, Clearance, sind also Stichworte, die da immer einem in den Kopf kommen. Auch das habe ich auch so gelernt und bin immer ganz traurig, wenn ich dann kein Laktat bekomme und ich engmaschig das Laktat kontrolliere. Und vielleicht ist das was, worüber ich auch mal nachdenken muss, dass das eigentlich zwar ganz nett ist, aber einen auch nicht wirklich weiterbringt. Also die Evidenzlage dafür ist sehr dünn. Dann gibt es eine Studie von Sima et al., die sich auf Antiinfektiva bezieht, und haben festgestellt, dass es einen Mortalitätsvorteil gibt, wenn die Beginn der antiinfektiven Therapie innerhalb der ersten 3 Stunden erfolgt, aber das lässt sich nicht eingrenzen auf innerhalb der ersten Stunde. Okay. Das heißt, es muss nur innerhalb von 3 Stunden sein, laut dieser Studie, es muss nicht innerhalb der ersten Stunde sein. So kommen die Autoren zu dem Fazit, dass für dieses One-Hour-Bundle es keine bis wenige Evidenz gibt. Das ist eher was, worauf man sich geeinigt hat, so hit hard and early mäßig. Mhm. Dem kann ich eigentlich, ich für mich, immer noch einiges abgewinnen. Mhm. Es macht für mich pathophysiologisch Sinn. Was man daraus für sich rausziehen kann, ist aber, denke ich, dass man mit Bedacht an das Ganze doch herangehen sollte, dass man erstmal die Diagnose sichern sollte und dass man, bevor man nicht die Pumpfunktion und so weiter kennt, des Patienten nicht von jetzt auf gleich mit dem Volumen den Patienten überlädt.
Ja, ich glaube, das spiegelt ganz gut wider die aktuelle Kritik, die an der Sepsis 3 Leitlinie herrscht. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Sepsis 3 Leitlinie, ich glaube, die hat uns vieles Positives gebracht, wie zum Beispiel auch den SOFA-Score, den ich zumindest für auf Intensivstationen deutlich besser halte als die SIRS-Kriterien, die wir vorher verwendet haben.
Ja.
Aber man muss auch kritisch über Leitlinien diskutieren dürfen, und in der Sepsis 3 Leitlinie sind sicherlich einige Sachen, die wir in den nächsten Jahren so nicht mehr machen werden. Bin ich fest von überzeugt, dass da einige Sachen sich anpassen werden, auch die Kreislauftherapie, Arterenolgabe.
Vasopressin for the win.
Ja, Vasopressin wird sicherlich einen höheren Stellenwert kriegen.
Ja.
Ich glaube, da wird sich noch einiges ändern.
Aber es ist ja auch eins der Hauptforschungsfelder aktuell, ja, in der Intensivmedizin, also da wird einiges passieren.
Ja, passend zum Thema Sepsis habe ich auch noch eine Studie mitgebracht. Understanding Lactemia in Human Sepsis, Potential Impact for Early Management, erschienen im American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine im April 2019. Das Ganze ist eine Sekundäranalyse der Albios-Studie. Die Albios-Studie war eine Multicenter, randomisiert kontrollierte Studie, die zwischen 2008 und 2012 auf 100 italienischen Intensivstationen durchgeführt wurde. Hierbei ging es um die Effekte von Kristalloiden versus Kristalloide und Albumin im septischen Schock. Und diese Daten dieser Studie wurden jetzt nochmal aufgearbeitet zum Thema Laktat. Aus dieser Studie haben sie jetzt 1741 Patienten herausgesucht, für die sowohl das Serumlaktat als auch die zentralvenöse Sättigung bekannt war. Die Ergebnisse, kurz zusammengefasst, mit steigendem Laktat stieg auch konsekutiv die 90-Tage-Sterblichkeit an. Mit steigendem Laktat stieg auch der SOFA-Score an. Und die zentralvenöse Sättigung fiel erst im letzten Sechstel der steigenden Laktatkonzentration ab. Das heißt, die zentralvenöse Sättigung ist erst sehr spät am Abfallen. Der arterielle pH fiel ebenfalls erst im letzten Sechstel der steigenden Laktatkonzentration ab. Ich empfehle euch in diesem Zusammenhang, wenn euch das interessiert, die Studie ist in den Shownotes, guckt da einmal kurz rein und guckt euch die Grafiken an. Das ist wirklich sehr eindrucksvoll, um zu verstehen, wie spät pH und zentralvenöse Sättigung reagieren auf ansteigende Laktatwerte. Ja, mhm. Das ist die, ja. Die Kurven der zentralvenösen Sättigung sind U-förmig, das heißt, die Laktatkonzentration ist sowohl bei besonders niedrigen zentralvenösen Sättigungen als auch bei besonders hohen zentralvenösen Sättigungen erhöht. Dies erklärt sich am ehesten daraus, dass im Falle von niedrigen Werten die periphere O2-Ausschöpfung besonders hoch ist, also niedrigen zentralvenösen Sättigungswerten, und dass bei besonders hohen Werten eine periphere Minderdurchblutung, also eine Organminderdurchblutung vorliegt, sodass gar kein Sauerstoff mehr aus dem venösen Blut, aus dem Blut herausgenommen wird und somit die venöse Sättigung auch ansteigt, weil der Sauerstoff nicht verbraucht wird. Wie gesagt, guckt euch die Grafiken an, dann ist es nochmal ein bisschen eingängiger, aber ja, das Fazit, was die Autoren ziehen, ist, Laktat ist ein guter Marker für die schwere Sepsis. Erhöhte Laktatwerte sind nicht in erster Linie mit einem gestörten O2-Transport vergesellschaftet, sondern mit einer O2-Verwertungsstörung im peripheren Gewebe. Okay. Ja, also ist der Unterschied klar? Also die es geht nicht unbedingt um den Kreislauf, sondern um die Durchblutung und die Organdurchblutung. Ja. Ja, das ist hauptsächlich. Und die Azidose resultiert nicht in erster Linie aus erhöhten Laktatleveln, sondern aus gestörter Nierenfunktion.
Okay.
Das heißt, die Laktatazidose, also die durch Laktat hervorgerufene Azidose, in der Sepsis ist nicht das Problem, sondern eine renale Azidose sozusagen in der Sepsis. Fand ich sehr spannend. Kritik muss man an der Studie sicherlich auch äußern, wie immer, da es eine Sekundäranalyse ist und das nicht die primären Outcome-Parameter waren, kann das natürlich gebiased sein. Die Patienten wurden ja im Nachhinein rausgearbeitet aus dem Datensatz, diese 1741 Patienten. Und für mich war zumindest unklar, wie viel Flüssigkeit die Patienten vor der Laktatmessung bekommen haben. Mhm. Das konnte ich aus den Daten jetzt nicht herauslesen. Das ist ja sicherlich auch schwierig. Was haben die in der Notaufnahme schon gekriegt? Es geht dann immer um die Aufnahme auf Intensivstationen, aber vorher ist ja wahrscheinlich Therapie. Ja.
Irgendwie gelaufen.
Gelaufen.
Hoffen wir.
Ja.
Ja. Ich glaube, Thema Sepsis haben wir wieder einiges mal kritisch beleuchtet.
Und ja, und es gibt einfach immer zurzeit viele Studien dazu.
Genau. Da muss man sagen, da gibt es immer mal wieder was. Jetzt kommen wir zu was anderem. Jeder von uns kennt das. Patient braucht ein Angio-CT. Ausschluss LAE. Dann man kommt nach unten mit dem Patienten oder man kommt präklinisch da an und der Patient hat nur einen kleinen Zugang. Mhm. Weil kräftig und
keine Venen.
Guckt einen der Radiologe fassungslos an und sagt, das geht so nicht, darüber können wir kein Kontrastmittel geben.
Noch schlimmer, man ist in der Notaufnahme schwer beschäftigt, der Patient geht ohne ein in das Angio-CT und der Radiologe ruft einen an und sagt,
tu was,
komm her und leg einen anderen Zugang.
Sonst mache ich kein CT.
Und man denkt sich so, Alter, hier geht gerade alles unter.
Ja, genau. Genau, das ist immer so, ja, deshalb, scheinbar waren noch andere Leute davon genervt und deshalb haben sie eine Studie gemacht. Und ja, through thinking intravenous catheter size and location for compute tomography pulmonary angiography. 2019 Western Journal of Emergency Medicine veröffentlicht. Und man hat halt einfach untersucht, ist diese Empfehlung des American College of Radiology für eine pulmonale Angiografie bezüglich der Vigo-Größe oder Flexion-Größe wirklich
gibt's richtig.
Da gibt es eine Empfehlung und die Empfehlung ist eine mindestens 20G, also eine rosane Nadel soll es sein, plus eine Vene im Unterarm oder in der Ellenbeuge. Also nicht die berühmte Handrückenvene. Und zwar geht es darum, ob man sozusagen das Kontrastmittel schnell genug die Lungenstrombahn erreicht, um da eine suffiziente Aussage über Thrombusausschluss oder nicht treffen zu können.
Lungenembolie,
ja. Lungenembolie, genau. Dann hat man 1500 Patienten untersucht und Von diesen hatten 19,3% insgesamt eine schlechte Füllung, so dass man das nicht sicher beurteilen könnte durch das Kontrastmittel. Bei den Patienten mit einer mindestens 20er Nadel waren es 9,2%. Und also die diese Kriterien erfüllt haben und die Vigo auch im Unterarm und in der Ellenbeuge hatten. 13,2% waren es bei Patienten, die diese Voraussetzung nicht hatten.
Also
die
eine kleinere Nadel.
Die entweder eine kleinere Nadel hatten oder die Nadel am Handrücken zum Beispiel. Dieser Unterschied ist nicht statistisch signifikant.
Okay.
Auch wenn es jetzt hier erstmal sich nach 4% absolut, aber es ist ein Nadeltest, nicht statistisch signifikant. Das Fazit ist, man muss es nicht zwingend so machen. Nichtsdestotrotz bleibt der größtmögliche Zugang natürlich die Best-Practice-Methode. Ja. Das ist logisch, oder? Ich meine, wir versuchen ja auch standardmäßig einen größtmöglichen Zugang in diesen Patienten zu bekommen. Ja. Also gut, ich sage jetzt nicht jeden mit einer orangen Nadel, aber
aber zumindest ist rosa oder grün das
rosa,
Ziel.
Genau, also rosa oder grün ist der Anspruch. Aber man kann, denke ich, auf Grundlage...
Nur um Kritik zu vermeiden, bei einem kranken Notfallpatienten. Nicht jeder Patient, der die Notaufnahme betritt, muss einen rosa oder grünen Zugang haben.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem kann man auch im Zweifel eine pulmonales Angiografie durchführen, auch mit einem kleineren Zugang. Mhm. Das ist die Kernaussage dieser Studio und das kann man auch gerne mit dem Radiologen im Zweifel dann mal diskutieren.
Ja, das ist gut. Man fragt sich halt, worauf die amerikanischen Leitlinien diese Aussage, also ob das einfach ja Best Practice ist, Eminenz wahrscheinlich.
Ja, ich denke auch, da kann ich jetzt mit der genauen Quelle nicht dienen.
Nee, klar. War nur gerade mein Gedanke. Auch zur Lungenembolie habe ich noch ein anderes Thema. Ich möchte das Ganze mit einem Fallbeispiel einläuten. Ihr seid diensthabender Arzt in der ZNA und da kommt eine schwangere Patientin mit plötzlich einsetzender Luftnot rein. Mein erster Gedanke, und wahrscheinlich geht es einigen von euch auch so, ist Mist, das CT-Lungenembolie sollten wir uns bei der Schwangeren gut überlegen und eine Antikoagulation sollten wir uns auch sehr gut überlegen.
Ja? Schwierig, immer wieder schwierig.
Damit hat sich eine Studie auseinandergesetzt, die heißt Pregnancy Adapted Years Algorithm for Diagnosis of Suspect Pulmonary Embolism. Das Ganze ist erschienen im New England Journal of Medicine im März 2019. Das ist eine prospektive Studie gewesen. Es geht bei dieser Studie um den Years Algorithmus, der die Rate der CTAs, also der CT-Angiografien bei Schwangeren zum Ausschluss einer Lungenembolie reduzieren soll. Eine Lungenarterienembolie ist eine der Haupttodesursachen für Schwangere. Schwangere sterben mittlerweile selten, aber wenn, dann ist so eine LAE einer der Hauptgründe. Die Diagnose ist schwierig. Dedimere sind nicht so aussagekräftig wie bei der Nichtschwangeren. Und die C-Angio bzw. die Ventilationsperfusion-Zinti stellen eine Strahlenbelastung dar für den Fötus. Ja, die Years-Kriterien, mit denen das Ganze reduziert werden soll, oder ist eine TVT, eine eindeutige, nachgewiesen im Ultraschall, also ohne Strahlenbelastung in einem der tiefen Beinvenen. Hämoptysen oder, und jetzt wird es ein bisschen schwammig, die LAE als wahrscheinlichste Diagnose.
Okay.
Ja, das sind die drei Years-Kriterien. Dazu gibt es aber noch den sogenannten, oder was sie dann Years-Algorithmus nennen. Zusätzlich zu diesen drei Kriterien soll man bei diesen Patienten die Dedimeren bestimmen. In dieser Studie und bei dem, was ich jetzt zitiere, geht's die Dedimere in den Einheiten Nanogramm pro Milliliter und nicht in Dedimer-Units. Nur, dass das allen klar ist. Wenn jetzt die Dedimere größer 1000 sind, es ist vollkommen egal, wie die Years-Kriterien sind, also die drei Kriterien, dann machen wir die CTA bzw. die Sinti. Dedimere kleiner 1000 und keins der Years-Kriterien ist die LAE ausgeschlossen. Ja. Mhm. Dedimere kleiner 500, LAE ausgeschlossen, egal ob der Years-Kriterien hat oder nicht. Ja, und Dedimere größer 500 und eins der Years, 1 bis 3 der Years-Kriterien, CTA. Also im Endeffekt teilt sich der Algorithmus in 4 Teile auf. Dedimere größer 1000 kriegt immer die CTA. Dedimere kleiner 500 nie. Und zwischen 500 und 1000, die ohne Years-Kriterien nicht und die mit Years-Kriterien ja.
Okay.
Ja. Mit diesem Protokoll konnten sie laut deren Aussage 39% der CTs vermeiden. Ja. In 4% der Patienten lag eine Lungenarterienembolie vor. 4% ist, glaube ich, gar keine so schlechte Zahl für eine Notaufnahme, die tatsächlich dann eine LAE haben. So häufig ist es nicht.
Ja, gerade bei Schwangeren.
Bei Schwangeren weiß, habe ich jetzt aber keine Zahlen, um zu sagen, das ist eine zu erwartende
Komplikation.
Ja. Ja. Es wurde in der gesamten Studie nur eine einzige tiefe Beinvenenthrombose übersehen, keine LAE in der Langzeitbetrachtung. Die Regel war am effektivsten im ersten Trimester, ja, weil da wurden 65% der CTs vermieden.
Okay.
Ja, und das ist ja auch die Zeit, wo die Strahlenbelastung für das Kind am gefährlichsten ist.
Mhm.
Das heißt, gerade im ersten Trimester ist diese Regel sehr gut. Im zweiten Trimester sind es nur noch 46% und im dritten nur noch 32%. Also es steigt dann ab, wahrscheinlich auch, weil die Dedimere mehr ansteigen. Ja,
genau. Und dadurch die Zahl der CTs zunimmt.
Aber fand ich eine spannende Herangehensweise und sollte man, ich glaube, man muss das nicht unbedingt auswendig lernen, weil, also ich habe auch in meiner Zeit in der Notaufnahme jetzt nicht so viele Schwangere mit Lungenembolie gehabt, aber es kommt vor und man muss, sollte zumindest im Hinterkopf haben, es gibt da eine Regel, ich gucke die mal kurz nach.
Also ich hatte immer, das war jetzt nicht jeden Dienst, aber gefühlt, haben die Gynäkologen schon häufiger mal angefragt wegen Verdacht, also Schwangere mit Luftnot. Gut, Luftnot haben viele Schwangere auch physiologisch betrachtet, aber ob die nicht auch eine Lungenembolie haben könnte.
Genau. Was ein bisschen die Schwäche ist, aber das ist, glaube ich, bei Lungenembolie, das ist ja auch in dem im Weight-Score mit drinne, LAE als wahrscheinlichste Ursache. Das
genau.
ist halt immer so.
Kann sein, muss aber nicht. Also ja.
Ja, es ist sehr subjektiv gemacht dadurch. Aber genau. Wir haben scheinbar noch nichts Besseres.
Nee, eigentlich schade.
Ja.
Ja, das ist Lungenembolie. Ich glaube, du hast aber noch was zum CO2-Turm.
Genau, es geht um den Nutzen von Anti-Dime CO2 bei der Reanimation. Der Titel der Studie lautet The Use of Entidal ET CO2 Measurement to Guide Management of Cardiac Arrest, a Systematic Review. Erschienen ist das Ganze in Resuscitation, ist schon etwas älter, ist aus dem April 2018, also aus dem letzten Jahr. Es war eine Literaturrecherche von 2016. Also 2016 wurden die letzten Paper mit eingeschlossen. Eingeschlossen wurden randomisierte kontrollierte Studien, Kohortenstudien und Fallkontrollstudien mit erwachsenen Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand, egal ob in-Hospital oder out-of-Hospital. Ich denke, wir benutzen mittlerweile in Deutschland die CO2-Messung nach der Reanimation standardmäßig, auch präklinisch, sollte das mittlerweile etabliert sein, zumindest hier bei uns in der Gegend. Aber was genau sagen die Werte aus? Wo liegen die Cut-Offs? Damit.
Ich bin gespannt. Ich habe das gerade gestern im Dienst benutzt. Alles wieder.
Damit beschäftigt sich die Studie. Das Schöne am CO2 ist ja, dass es uns zwei Informationen liefert. Es gibt uns Informationen über die Ventilation und über den Kreislauf. Jeder, der in der Anästhesie tätig ist, kennt das. Das CO2 fällt ab bei gleichbleibender Ventilation. Der erste Gedanke ist, okay, der Blutdruck geht gerade. Also das ist
der Klassiker.
Genau, das ist zumindest anästhesiologisch so ein absoluter Klassiker.
Deshalb beunruhigt mich auch gar nicht, wenn wir mal keinen Blutdruck messen, solange das CO2 gut ist.
Genau, nur das CO2 reicht meistens schon aus bei einem sonst stabilen Patienten, um beruhigt zu sein. Die Autoren haben dann 17 Studien mit dieser Fragestellung identifizieren können. Allerdings wurden nur in 5 Studien konkrete CO2-Werte angegeben, sodass sie nur 5 Studien in ihr Review jetzt involviert haben. Diese Studien sind alle so ein bisschen historisch, muss man sagen. Sie sind nämlich von 1990 bis 2001. In dieser Zeit hatte ich noch nicht
mal... Da gab es noch Trabis. Also, die gibt es immer noch, aber da gab es noch mehr auf den deutschen Straßen.
Da hatte ich noch nicht mal Abi, genau. Also das ist sind schon ältere Sachen. Und man muss ja einfach sagen, in dieser Zeit wurde auch noch anders reanimiert. Ja, ich meine, wir reden jetzt hier nicht über rauchenden Arschblasen, aber über 30 zu 2 und No-Flow-Time hat 1990 noch keiner gesprochen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, also nein. Es ist schon noch eine andere Zeit. Gut, trotzdem ist ja interessant, was haben sie herausgefunden? Sie haben mit einer Low-Quality-Evidence, das geben sie selbst zu, herausgefunden, dass CO2-Werte größer 10 mm Hg, egal wann während der Reanimation gemessen, mit mehr ROSC assoziiert waren. Umso höher, umso besser. Ja. Und außerdem fanden sie eine Korrelation, sagen sie auch ausdrücklich, also keine Assoziation, sondern eine Korrelation, zwischen ROSC und CO2-Werten von größer 20 mm Hg nach 20 Minuten. Ja, da ein konkreter Zeitpunkt. In einer Studie aus diesen 5 mit 127 Patienten hat sogar Krankenhausentlassung und CO2 angeschaut. Also 127 Patienten ist sicherlich underpowered, aber man kann das sich zumindest mal zu Gemüte führen. Ein entitales CO2-Werte von größer als 20 waren mit einer höheren 20 mm Hg Krankenhausentlassrate assoziiert. Ja. Leider muss man abschließend noch mehr Wasser in den Wein gießen, da leider auch Patienten mit CO2 kleiner 10 mm Hg erfolgreich reanimiert wurden. Das heißt, es ist jetzt nicht dieser 10 mm Hg Cut-off, wo man sagen muss, das hat hier eh alles keinen Sinn. Ja. Aber zumindest gibt es ein bisschen ein Gefühl dafür, was man mit diesen Werten anfangen muss. Fazit. Das entitale CO2 taugt nicht als alleiniger Prognosefaktor für das Outcome einer Reha. Aber ich denke, es ist ein weiterer, ja, sagen wir Stein im Mosaik für uns. Ich meine, letzten Monat habe ich kurz über diesen Swap-Score geredet, also diese Kombination, die in diesem japanischen Algorithmus da, oder asiatisch, ich weiß gar nicht mehr, ob es aus Japan
war. Ich meine, es war Japan.
Herausgearbeitet wurde, wo sie gesagt haben, mit einem nicht schockbaren Rhythmus, einem unbeobachteten Kreislaufstillstand, ein Alter größer 60 und ein pH kleiner 7, wenn diese 4 Faktoren alle erfüllt waren, dann hat man quasi keine Erfolgsaussichten auf ein gutes neurologisches Outcome. Der CO2 ist sicherlich ein weiteres Baustein danach. Und wenn wir das vielleicht in den Kontext mit diesem Score alles einander einbauen, haben wir vielleicht irgendwann einen vernünftigen Prognosescore, um irgendwann zu sagen, okay, das macht noch Sinn und das macht keinen Sinn. Zurzeit ist das ja doch häufig eine sehr individuelle Entscheidung, wann das noch Sinn macht und wann nicht. Abseits des Outcomes ist das CO2 natürlich auch noch für andere Sachen in der Reha wichtig. Also es geht ja nicht nur ums Outcome, es geht um die korrekte Intubation, und wenn das CO2 hochgeht, schlagartig, ist das ja auch ein Hinweis auf ROSC. Wir sollten mal gucken, ob da
vielleicht mal was ist.
Wieder Output da ist.
Ja. Ja, konnte ich auch gestern wieder beobachten. Schlagartiger CO2-Anstieg unter Reanimation assoziiert mit kräftigem radiales Puls. Ja. ACLS live quasi. Mhm. Also es ist wirklich auch so, es ist nicht nur im Kurskonzept. So. Ja, ich habe noch mal eine etwas andere Studie vorbereitet, die uns eher als Assistenzärzte vielleicht interessieren dürfte, die jetzt wenig mit Patientenversorgung hat, aber indirekt dann doch zu tun hat. Und zwar geht es um Sleep and Alertness in a Duty Hour Flexibility Trial in Internal Medicine, sehr hochrangig publiziert New England Journal of Medicine 2019 im März. Und man hat eigentlich die Wachheit von Assistenzärzten halt in der inneren Medizin untersucht, die zwei verschiedene Dienstmodelle hatten. Diese Dienstmodelle traue ich mir eigentlich gar nicht vorzustellen, weil für diesen Dienstmodellen in den USA als Intern würde ich oder Resident würde ich definitiv, glaube ich, nicht arbeiten wollen. Im Endeffekt gibt es ein reguläres Modell, das sozusagen das in Arbeitsschutzgesetz in den USA widerspiegelt, und dann gibt es noch ein flexibles Modell.
Es gibt da ein Arbeitsschutzgesetz
in den USA. Ja, scheinbar. Also zumindest wurde so tituliert. Und zwar gibt es dieses reguläre Dienstmodell, und jetzt halte ich fest, Tom, das reguläre Dienstmodell sind maximal 80 Stunden Arbeit pro Woche, maximal 16 Stunden am Stück, und es gibt eine vorgeschriebene Ruhezeit nach jeder Schicht.
Okay.
Die nicht näher definiert ist. Im flexiblen Modell kann man sagen. Also das ist das Studienmodell, was sie dagegen getestet haben. Ist eigentlich alles egal. Du darfst nur diese maximal 80 Stunden Arbeit pro Woche nicht überschreiten. Also die Höchstgrenze gibt es schon.
80 Stunden pro Woche.
80 Stunden pro Woche. Alles andere ist egal. Also ob du das 80 Stunden am Stück machst oder so, egal. Ja. Man hat untersucht, wie lange schlafen die Patienten, wollte ich jetzt schon sagen, aber wenn die das länger machen, sind sie bei den Patienten, also wie lange schlafen die Assistenzärzte und wie wach sind die morgens, wenn man da müssen verschiedene psychomotorische Tests, Vigilanztestungen und so weiter über sich ergehen lassen. Und ich kann dir sagen, es ist eigentlich völlig egal, was du machst. Die waren immer gleich fertig. Also
nein. 80 Stunden ist so oder so zu viel.
Ja, genau. Also nein, die haben die gesagt, also die Autoren formulieren das etwas freundlicher. Die schreiben, es gibt keine Unterschiede in der Schlafdauer sowie in der morgendlichen Wachheit zwischen den beiden Modellen. So, aber ich habe dafür mich interpretiert, also sie sind beide gleich fertig. Aber es gibt auch noch eine Kernaussage, also die psychomotorische Vigilanz, die führen leider nicht näher aus, was das heißt. Die ist in der Gruppe mit dem flexiblen Modell, wir nennen es das Modell, wo alles egal ist, es dürfen nur maximal 80 Stunden, die ist da schlechter.
Okay.
Also, das heißt eigentlich, es ist schon besser, wenn du quasi in einem regulierten Schicht, das ist jetzt ja auch logisch, ja, also maximal 16 Stunden am Stück ist besser als maximal 80 Stunden am Stück. In der Extremform. Also,
ja,
was soll ich dazu sagen?
Ja, was ich dazu sagen kann, dass ich mich immer wieder wundere, wenn man bei der Notarztbörse so die Anzeigen liest. Ja,
da wundere ich mich auch.
Wenn du liest, gerne auch 72 Stunden am Stück.
Ja.
Ich meine, mir ist völlig klar, es gibt NEF-Wachen, da hat man nur 2 Einsätze in 24 Stunden, aber trotzdem schläft man ja nicht so
wie zu Hause.
Und
nein.
Ich bin auch wenn ich die Nacht durchschlafe, im Krankenhaus halt nicht so erholt, als würde ich zu Hause schlafen.
Nein, definitiv nicht, ja. Es ist ja eher so, ich nenne das immer aktives Ruhen. Also ich leg mich hin, aber kann mich dann trotzdem quasi an die ganze Nacht erinnern, weil ich mich ständig von rechts nach links und irgendwie doch in so einem unterschwelligen Zustand
so ein bisschen
der Wachheit bin.
Genau, und ich finde fast schon, also es wird viele Kollegen geben, die das machen und die auch sagen, ja, das geht verantwortungsbewusst und die auch so einen Großteil ihres Geldes verdienen und sich ihr Haus finanzieren, das ist auch völlig in Ordnung, ich will das gar nicht, aber ich finde diese Angebote fast schon unethisch, muss ich sagen, zu sagen, hier, arbeite mal 72 Stunden am Stück.
Nee, der steht nicht arbeite mal, sondern gerne auch 20 Stunden am Stück.
Ja, also, du weißt, was ich meine. Also,
ja.
Ne? Aber es ist sicherlich, es gibt auch genug Kollegen, die das sicherlich machen und jetzt sagen werden, ja, funktioniert schon irgendwie.
Also, Tom, ich bin ja ein bekennender Freelancer, also aber das mache ich nicht. Also ich bin, für mich ist 24 Stunden am Stück und dann ist auch gut. Aber da muss immer eine Pause irgendwie zwischen sein, dass ich, vielleicht bin ich auch einfach zu weich. Also ich kann das nicht. Also weder mit meinem Gewissen noch auch von dem Wachheitszustand.
Ich denke halt immer, ich bin so schon oft genug von zu Hause weg. Ich möchte jetzt nicht noch mehr als meine Dienste 72 Stunden am Stück nochmal von zu Hause weg sein. Aber gut, das ist...
du bist ja auch junger Vater, ich glaube, das ist was anderes. Das ist
vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, sicherlich. Ja, ja, aber trotzdem danke.
Für diesen Einblick ins amerikanische Dienstmodell.
Ja. Ich finde, wir haben schon genug Probleme mit unseren Dienstmodellen ärztlicherseits und auch pflegerischerseits, aber das wirft nochmal einen anderen Blick. Es gibt Leute, denen es schlechter geht als uns.
Ja.
Gut, abschließend möchte ich noch eine Studie zu Rebower vorstellen. Neben traumatischem kardialen Arrest mit Clamshell sicherlich eins der Themen zu Trauma, die zurzeit heiß diskutiert werden. Studien aus London und so weiter, die über Rebower berichten. Für alle von euch, die nicht wissen, was Rebower ist, Rebower steht für Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta in Trauma. Also das heißt, man nimmt einen Ballonkatheter, schiebt ihn in die Aorta und je nachdem, wo man ihn blockt, klemmt man die gesamten unteren Extremitäten, die Becken mit ab. Ja, und möchte so eine Blutungskontrolle erreichen. Jetzt die Studie, das ist die Nationwide Analysis of Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta in Civilian Trauma. Publiziert in JAMA Surgery im März 2019. Die Studie ist aus den USA. 20-40% der Traumapatienten in den USA versterben an Blutverlust. Ist sicherlich einfach auch mehr penetrierende Traumata, die in den USA vorliegen. Das ist jetzt eine retrospektive Analyse der Jahre 2015 bis 2016 von Patienten, die eine Stunde nach der Krankenhausaufnahme eine Rebower erhielten. Alle Patienten waren erwachsen, also größer 18 Jahre alt. Ausgeschlossen wurden Patienten, die schon tot im Krankenhaus ankamen, die keine Vitalfunktion beim Eintreffen im Krankenhaus hatten. Gut, ist die Grenze zwischen Tod und keine Vitalfunktion. Gut, Tod ist erst, wenn irgendwer den für tot erklärt, aber und alle Patienten, die zusätzlich eine Thorakotomie bekamen, wurden auch ausgeschlossen. Die Autoren haben 140 Patienten identifiziert, die eine Rebower bekamen. Das finde ich gar nicht so wenig innerhalb von 2 Jahren. 140 Patienten, ja. Diese 140 wurden gematcht mit 280 Patienten, die keine Rebower bekamen, aber eine ähnliche Verletzungsschwere aufwiesen. Was haben sie herausgefunden? Man muss sagen, Rebower war in diesem Fall mit einer erhöhten Mortalität vergesellschaftet. Ja, Rebower war mit einer erhöhten Rate von akuten Nierenversagen, Amputation der unteren Extremitäten vergesellschaftet. Und es gab keine Unterschiede in der Menge an Blutprodukten nach 4 und 24 Stunden, ob mit oder ohne Rebower. Das heißt, im Endeffekt spricht diese Studie zumindest, 140 Patienten ist nicht die Welt, aber Rebower wird auch immer ein seltenes Verfahren bleiben, die spricht nicht für Rebower. Was man nachweisen konnte, Rebower verbessert kurzzeitig die Hirn- und Herzdurchblutung im hemorrhagischen Schock, aber es tritt halt die Ischämie distal der Okklusion auf.
Mit allem, was dazugehört.
Mit allem, was dazugehört, mit der Einschwemmung von Zytokinen danach, mit Nierenversagen, weil die Nieren nicht mehr ordentlich durchblutet sind. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, und das sollte man sicherlich auch, man sollte Rebower als sicherlich ein spannendes Konzept jetzt nicht komplett verteufeln, wie können wir die Patienten identifizieren, die vielleicht doch davon profitieren? Weil scheinbar scheint es nicht generell der Traumapatient mit Traumata in der unteren Extremität zu sein. Zumindest legt das diese Studie nicht nahe. Ja.
Und bei junge, gesunde Patienten?
Vielleicht gibt es ja einzelne Bilder, die wir noch rausfinden müssen, die doch davon profitieren. Aber generell ist Rebower vielleicht auch so ein bisschen im Gegensatz zu Clamshell sicherlich noch vorsichtiger zu genießen. Ja?
Erstmal eine Rebower haben.
Und jemanden, der damit umgehen kann. Aber da es zurzeit so heiß diskutiert wird, wollte ich zumindest einmal kurz darauf eingehen.
Schöne Grüße nach Heidelberg. Wir kommen bald mal zum Kurs und dann könnt ihr uns das beibringen.
Genau.
Ja, das war unser Journal Club, Torben. Es ist schon wieder unglaublich. Ja, wir sind schon wieder bei 1:07. Mhm. Wir werden immer länger. Aber ja, die Studien sind auch, wir sind ja brandaktuell und vorne mit dabei.
Also. Genau, und meine Themen sind heute etwas kürzer. Mal gucken, wo wir am Ende sind.
Ja, jetzt mal, ich bin gespannt.
Ja.
Apropos Spannung. Jetzt mache ich so ein bisschen wie bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wir kommen zu den Themen. Und ich starte mit einem anästhesiologischen Thema, dem besprochenen zweiten, oder versprochenen, in der letzten Folge versprochenen zweiten Teil des Thema Patients Blood Management. Hinzugeben, etwas trockenes Thema, deshalb ziehen wir das mal vor, aber es wird am Ende deutlich besser, also müsst ihr den Podcast bis zum Ende hören oder auf unsere titrierte Variante ausweichen, wenn ihr da keinen Bock mehr habt oder spult einfach vor. Diesmal geht es um die präoperative Anämieabklärung. Das ist aber doch ein Thema, was irgendwie wichtig ist, weil ich das Gefühl hatte beim Vorbereiten des Themas, das ist doch was, was irgendwie regelhaft untergeht. Ja. Ich beziehe mich dabei auf einen Artikel von Westphal et al. Aus INS 2019. Und Anämie, ja, Anämie ist ein Problem, das kennen die internistischen Kollegen unter uns alle. Viele Patienten haben eine Anämie. Wenn man das Ganze mal in Zahlen ausdrücken möchte, haben 25% der Weltbevölkerung eine Anämie. Das sagt zumindest die WHO. In Deutschland ist es so, dass die durchschnittliche Prävalenz präoperativ sogar bei 30-40% der Patienten liegt. Das liegt sicherlich daran, dass wir
ein älteres
Patientenklientel im Schnitt haben. Kränkeres Patientenklientel, die noch allen möglichen Operationen sich zumuten, zu denen zugemutet werden, wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte. Und Anämie ist ein unabhängiger Risikofaktor für erhöhte perioperative Morbidität und Mortalität. Das macht Sinn. Ja, klar. Gerade bei den kardial vorerkrankten Patienten ist eine relative Anämie jetzt nicht unbedingt das, was für das Herz so gut ist. Zum Beispiel. Ja, Anämie, was hat das für Ursachen? Man kann die häufigste Ursache erstmal benennen, das ist der Substratmangel. Die häufigste Form ist der Eisenmangel davon, das sind ca. 30% aller Anämien, dann gibt es den Vitamin B12 und den Folsäuremangel. Das ist das eine. Also im Prinzip etwas, was dem Körper fehlt, was entweder nicht resorbiert wird oder über die Nahrung nicht aufgenommen wird. Dann gibt es die aplastische Anämie. Das heißt, das Knochenmark bildet nicht richtig Erythrozyten. Dann gibt es die Anämie bei chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Tumoren, Infektionen, rheumatoide Arthritis, chronische Darmerkrankungen, Lupus, Sarkoidose, it's never Lupus, ne, wusste schon Dr. Haus, oder chronische Nierenerkrankungen, oder auch eine unterfunktionierte Schilddrüse. Dann gibt es die Blutung. Torben hat es vorhin auch schon kurz angesprochen, die akute, ne, hier sei nochmal daran erinnert, dass der HbA später abfällt, oder die chronische Blutung, hämolytische Anämien und Thalassämien, im Prinzip sehr, sehr selten, obwohl wir gestern im Dienst eine Dame mit Thalassämie hatten.
Ja.
Ja, die häufigste Thalassämie ist übrigens die Sichelzellanämie. Diese präoperative Anämie, ich habe schon gesagt, in Deutschland 30-40% der Patienten sind, auch das habe ich schon gesagt, ein unheimlicher Risikofaktor für Mortalität und Mortalität, aber auch zusätzlich für das Auftreten präoperativer Komplikationen, für eine verlängerte Krankenhausverweildauer und damit auch eigentlich unerheblicher Kostenpunkt. Und das ist was, was ich finde, was wir einfach zu wenig berücksichtigen. Natürlich, also Kosten, das ist immer, für mich ist alles relativ, aber im Endeffekt geht ja immer, geht's doch irgendwie ums Geld. Und wenn ich mir überlege, ich habe keine Zeit für eine ordentliche Prämedikation und keine ordentliche Zeit für eine Anämieabklärung vorher und die Patienten müssen alle operiert werden, da beißt sich am Ende trotzdem die Katze in den Schwanz, weil wir die Leute tendenziell hinterher länger auf der Intensiv liegen haben und alles viel, viel teurer wird, als wenn wir einmal das vorher ordentlich abgeklärt hätten. Wie definiert man das Ganze? Für Männer ist eine Anämie definiert als ein HB kleiner 13 Gramm pro Deziliter, für Frauen kleiner 12, für Schwangere kleiner 11. Kinder spalten sich nochmal auf, da steht alles in den Shownotes. Ich denke, ich will nicht zu viel hier mit Zahlen jetzt um mich schmeißen. Was man nicht vergessen darf, und das ist wie eine kleine Botschaft für die Chirurgen, die ja immer gerne mal sagen, ach, da gehen wir einfach in die EK und dann ist das schon.
Ja. Es gibt auch Kollegen von uns, die da
sind. Ja, oder sehr liberales Transfusionsregime haben, weil ich erinnere mich an eine Geschichte von einem früheren Arbeitgeber, der, da war ein Chefarzt, der hat zu mir gesagt, das war ein größerer unfallchirurgischer Eingriff, und der hat dann zu mir gesagt, Herr Pott, jetzt geben Sie nochmal schnell 2 EKs. Das war schon zur Narkoseausleitung. Woraufhin ich dann entgegnete, wieso, der HB ist 11,x. Ja, das, der fällt noch, also weiter ab, womit er theoretisch auch recht haben könnte, aber die bluten auf der Intensivstation alle noch mindestens 3 HB-Punkte herunter. So, selbst wenn man sich das anguckt, ist man immer noch nicht bei einem Transfusionsträger für mich, wenn der Patient gesund ist, aber so, das ist eine kleine Anekdote dazu. Man darf halt nicht vergessen, die Gabe von Erythrozytenkonzentraten ist halt eine Art Mini-Transplantation und führt zu einer Vielzahl von immunmodulatorischen Prozessen. Zusätzlich hat man das Risiko von allergischen Reaktionen, hämolytischen und nicht-hämolytischen Transfusionsreaktionen, sodass das Ganze einfach bei weitem nicht einfach mal eben, wir geben ein Erythrozytenkonzentrat ist, sondern auch wirklich das Risiko für den Patienten maßgeblich erhöht. Und Deutschland ist mit einer Transfusionsrate von insgesamt bis zu 50 Erythrozytenkonzentraten pro 1000 Einwohner eines der Länder in Europa, wo am häufigsten transfundiert wird.
Wahrscheinlich auch eins der weltweit, ne? Also muss man ja sagen, wenn's
in Europa. Also ich habe nur die Zahlen jetzt für Europa, aber das
wenn,
ist...
Wenn wir in Europa Spitzenreiter
kommen sind, wir wahrscheinlich direkt nach den USA.
Ja.
So, also... und deshalb muss das Ziel eines guten Patient Blood Management sein, dass man vor dem Eingriff die therapierbaren Ursachen einer Anämie erkennt und diese behebt. Und das zielt natürlich vor allen Dingen auf den Eisenmangel ab, weil das ist ja was man wirklich sehr leicht in den Griff bekommen kann und damit auch die Transfusionsrate perioperativ zu reduzieren. Wie diagnostiziert man das Ganze? Tja, da sind wir Anästhesisten jetzt gefragt und da kommt das leidige Thema Prämedikation ins Spiel. Wobei ich mich eigentlich ein bisschen davon distanzieren möchte und sagen möchte, ja, das sind allein die Anästhesisten, diejenigen, die das erkennen müssen und irgendwas tun möchten, sondern auch da möchte ich gerne die chirurgischen Kollegen mit ins Boot holen, weil die sehen die Patienten ja genauso. Und das eine körperliche Untersuchung machen die wahrscheinlich gründlicher als wir. Ob das gut ist, ist noch eine zweite Frage, aber ne, das, ne, also das ist meistens ja so. Und Laboruntersuchungen vor allem des Eisenstoffwechsels werden ja auch von der Station ausgemacht. Das können wir zwar aufschreiben, ob das gemacht wird, aber ob das dann wirklich passiert, ja. Es gibt verschiedene körperliche Symptome der Anämie. Da gehe ich jetzt ein bisschen grob hinweg. Blässe, Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche. Also alles, wenn man sich nicht so gut fühlt im Prinzip. Da gibt es noch viel mehr, kann man alles in Shownotes nachlesen. Man kann die Anämien schon dann einmal grob unterteilen im Labor. Das ist schon im kleinen Blutbild möglich. Nach dem Mean Corpuscular Hämoglobin, das ist MCH, und MCV, dem Mean Corpuscular Volume. Aber das sind noch keine differenzierten Diagnosen. Das ist so dieses berühmte hypochrome, mikrozytäre Anämie, hyperchrome, makrozytäre Anämie. Mhm. Bei hypochrom, mikrozytär denken wir alle. An welche Anämie?
Hypochrom, mikrozytär ist Eisenmangel.
Ja, also der alte Internist, da kommt er wieder. Also, ja, ne, genau. Also da kann man schon mal grob ins kleine Bubel gucken und dann hat man schon mal ein Feeling, in welche Richtung das Ganze geht. Und Torben hat es gerade schon gesagt, MCH und MCV, das sind die Abkürzungen, das ich vorhin gesagt habe, erniedrigt plus Ferritin erniedrigt und Transferinsättigung erniedrigt, das sind zwei zusätzliche Marker, die man bestimmen würde. Und Retikolozyten, das sind die roten Blutkörperchen, beziehungsweise die Vorstufen des Ganzen, auch erniedrigt, spricht für eine Eisenmangelanämie, meistens aufgrund von Mangelernährung oder mangelnder Resorption, wobei an Protonenpumpeninhibitoren zu denken ist, die eine mangelnde Resorption fördern können. Gibt auch noch ganz viele andere Medikamente, aber auch das würde jetzt hier den Rahmen maßgeblich sprengen. Chronische Blutung oder erhöhten Bedarf in Schwangerschaft und Wachstum könnte zu einer Eisenmangelanämie führen. Wie therapiert man das Ganze? Zwei Möglichkeiten. Entweder man substituiert das Ganze oral oder IV. Erste Wahl ist eigentlich die orale Substitution mit Eisentabletten. Mhm. Der Artikel empfiehlt Ferlizid per OS 62,5 Milligramm 100. Das ist natürlich ohne Gewähr, also das muss jeder selber nachgucken. Bitte nicht anhand diesen Artikels jetzt hier irgendwelche Dosierungen machen. Das muss man aber mindestens bei manifestem Eisenmangel für 3 Monate machen. Das wird relativ schlecht vertragen, die Eisentabletten vom Gastrointestinaltrakt. Und es gibt eine ganze Menge zu beachten. Und das muss man dem Patienten sagen, wenn die diese Tabletten einnehmen. Man darf das nicht einnehmen. Mit ganz vielen Nahrungsmitteln zusammen. Zum Beispiel nicht mit Cola, Kaffee, Tee, Milch, Getreide, Hülsenfrüchten. So. Also alles, was morgens zum Frühstück da so ungefähr steht.
Kaffee mit Milch.
Ja, funktioniert nicht. Wird das nicht resorbiert. Zusammen mit den üblichen Medikamenten, die ganz viele Patienten einnehmen, darf man es auch nicht nehmen. Zum Beispiel nicht mit NSAR, Antiazida, Thyroxin, diversen Antibiotika, zum Beispiel Chinolon. Auch da wird die Resorption von Eisen gehemmt. So. Da stellt sich jetzt noch die Frage, ist das vielleicht der Grund, warum wir ganz vielen Leuten Eisentabletten geben und der HB nicht ansteigt? Weil das garantiert nicht eingehalten wird.
Compliance. Ja. Aber bei Eisentabletten ist extrem schlecht.
So. Und dann ist nämlich so, bei schlechter Verträglichkeit empfiehlt die Leitlinien IV-Gabe. Es gibt zwei Probleme bei IV-Gabe.
Dafür müssen die Patienten aber wiederkommen und sagen, ich vertrage das nicht.
Genau. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, man sieht doch im Verhältnis zu anderen Medikamenten relativ häufig allergische Reaktionen auf Eisen. Präparate. War mir nicht so bewusst, aber ist so. Und man muss darauf achten, dass man dieses Fair Inject, das ist Eisen IV, hat eine sehr schöne rostbraune bis schwarze Farbe, würde ich sagen, in der Infusion. Da gibt man 500 bis 1000 Milligramm einmalig IV. Und das darf man erst nach einer Woche wiederholen. Also nicht das jeden Tag ansetzen, dann Eisenvergiftung. Ja. Ja, jetzt habe ich toll erzählt, wie man Eisen substituiert, was man alles nicht machen darf, wenn man es oral nimmt. Aber was tun wir denn jetzt konkret, wenn der Patient in unsere Prämedikationssprechstunde kommt und uns fällt es im Labor auf? Die Uniklinik Frankfurt hat dazu einen Algorithmus, was sie mit dem Patienten macht. Und sie unterscheidet Notfallindikation. Ja, Notfallindikation, keine Eiseninfusion, OP-Ausrufezeichen, logisch. Selektiver oder elektiver Eingriff mit mehr als 24 Stunden präoperativ sozusagen die Aufklärung und einer Transfusionswahrscheinlichkeit von unter 10%, dann trotzdem OP ohne Eisensubstitution. Elektiver Eingriff und eine Transfusionswahrscheinlichkeit mehr als 10%,
die wir hauptsächlich, also bei uns im Haus denke ich an Gefäßeingriffe.
Die da, Gefäßeingriffe, herzchirurgische Eingriffe.
Gut, bei uns im Haus nicht, aber.
Aber Thorax-Eingriffe im Großen, so diese Sachen. Sehr große Baucheingriffe.
Ja.
Oder Hüft-Tap-Wechsel. Ja. Würde mir noch einfallen, sowas.
Ja, der Hüft, genau, die normale Hüft-Tap blutet gar nicht so sehr, aber der Hüft-Tap-Wechsel ist dann doch echt.
Kann schon mal ordentlich in die Hose gehen.
Aus dem Schaft kommt da echt Blut raus.
Ja. Dann empfiehlt eben dieser Algorithmus eine Bestimmung des Eisenstatus.
Mhm.
Wenn sich hier ein Eisenmangel zeigt, wir erinnern uns, ne, Ferritin als Marker der Wahl in diesem Fall, dann Eisen-IV.
Mhm. Und auch direkt präoperativ.
Ja, und dann aber OP, aber nach Anstieg sozusagen natürlich des HB-Werts, also nach Ausgleich des Eisenstatus. Also nicht OP direkt dann innerhalb am nächsten Tag, sondern ein bisschen nach hinten schieben.
Gehen Sie darauf ein, mit welchen Markern man einen Eisenstoffwechsel, also sagen die Transferinsättigung?
Nein, der Marker der Wahl ist das Ferritin als Eisenspeicherprotein.
Mhm.
Bei falsch erhöhten Ferritinwerten, das kann sein, weil
akute Phase.
Es ist ein akute Phaseprotein, also wenn das CRP erhöht wird, ist das Ferritin sozusagen meistens auch mit erhöht, dann empfehlen sie den löslichen Transferinrezeptor. Das ist aber kein Routinelabor, weil das ist relativ teuer.
Mhm.
Wenn wir eine Anämie haben und es lässt sich kein Eisenmangel nachweisen und die Transfusionswahrscheinlichkeit ist größer als 10% und es handelt sich um einen elektiven Eingriff, dann sollte man ein internistisches Konsil zwecks weiterer Anämieabklärung vor Freigabe zur OP durchführen. Okay. Das ist jetzt natürlich alles ein Algorithmus einer Uniklinik, aber trotzdem ist das, denke ich, ein relativ sinnvolles Vorgehen und ich würde mir wünschen, dass das in vielen anderen Häusern auch so gemacht wird. Die anderen Anämieformen, Vitamin B12 und Folsäuremangelanämie, hatte ich vorhin schon erwähnt. Woran kann es liegen? Medikamentenanamnese, nimmt der Patient Methotrexat, zum Beispiel Azathioprin, auch hier wieder Protonenpumpeninhibitoren, den Patienten kurz neurologisch untersuchen, um den Verdacht zu erhärten. Wir erinnern uns, Kribbelparasitien, Gangstörung, kann Vitamin B12-Mangel machen. Im Labor Vitamin B12 erniedrigt, Folsäure erniedrigt und MCV und MCHC im Gegensatz zur Eisenmangelanämie erhöht. Das ist also die makrozytäre Hyperchromaanämie. Auf die ganzen anderen Anämieformen gehe ich jetzt im Weiteren nicht ein, weil ich glaube, dass einfach das ultra trocken ist und keinen wirklich weiterbringt. Mir ist nur wichtig, dass man einmal die Eisenmangelanämie so im Hinterkopf hat, als heute die häufigste Ursache. Und dass man vielleicht, also ich werde es zumindest jetzt für mich so mitnehmen, dass ich für die chirurgischen Kollegen dann schon mal den einen oder anderen Tipp noch aufschreibe auf dem Prämedikationsbogen, was man da machen könnte. Und auch das gerne mal diskutiere, ob das vielleicht erstmal, vor allen Dingen, oft hat man ja auch Zeit. Der Patient kommt in die Prämedikationsambulanz, man hat noch 3-4 Wochen bis zum OP.
Er kommt jetzt im Mai und will eigentlich erst Mitte Juni operiert werden.
Genau.
Also gerade bei Großen, bei TEPS oder so ist es ja doch nicht so selten. Man muss sagen, organisatorisch in der Ambulanz ist natürlich wieder die Herausforderung, dass die Laborwerte fertig sein müssen, wenn wir die Patienten prädizieren.
Genau, natürlich.
Das ist ein Organisationsproblem, was, glaube ich, in jeder Klinik, also zumindest in denen, die ich bisher gearbeitet habe, schwierig zu lösen ist. Das heißt nicht, dass es nicht gelöst werden sollte, aber es ist, das Blut muss abgenommen werden, es muss ins Labor gebracht werden, im Labor muss es gescannt werden, das ist halt schon ein ordentlicher Delay, in dem die Patienten warten.
Ja, das ist auch was natürlich nicht gerade zur Patientenzufriedenheit beiträgt, weil man denen das ja, selbst wenn man es ihnen erklärt, würden sie es wahrscheinlich nicht von der Wichtigkeit so einordnen, dass sie sagen, ja, dafür lohnt es sich jetzt zu warten.
Ja. So. Und im Endeffekt ist dann ja häufig die Narkoseaufklärung auch nur, weil sie als letztes stattfindet, ist einfach nur zeitraubend und man hat sich schon damit abgefunden, man wird operiert und die Narkose gehört halt dazu, aber man muss jetzt trotzdem noch warten.
Ja. Also. Und aber ich denke, auch wenn es ein trockenes Thema war, es ist wichtig und es wird sehr gerne wegignoriert.
Also ich nehme mit, die Anämie ist häufig in Deutschland, bis zu 40% der operativen Patienten. Die Anämie ist ein Prädiktor für intraoperative Sterblichkeit.
Genau, erhöht maßgeblich die Mortalität und Morbidität.
Genau, also nicht nur die Transfusionswahrscheinlichkeit, sondern durch die Sterblichkeit. Was wir alle wissen, aber uns immer bewusst machen sollen, die Transfusion ist eine Organtransplantation und gerade bei Eingriffen mit mehr als 10% Transfusionswahrscheinlichkeit sollten wir darüber nachdenken.
Genau, dran denken. Das ist eigentlich die Kernbotschaft. Also das nicht einfach so abtun. Also wie oft guckt man ins Labor und stellt fest, ist eigentlich eine Anämie. Auch wenn es nur eine leichte ist, aber es ist eine Anämie.
Ja.
Das ist also schon häufig, finde ich.
Ja, ist es.
Und es ist nicht nur bei Tumorpatienten so.
Nee.
Sondern regelhaft eigentlich.
Also, ja, also regelhaft, aber schon sieht man schon häufig. Ja.
Gut, jetzt wird spannender.
Vielen Dank, Johannes. Das ist zwar ein trockenes Thema, aber ich denke gerade, dass man sich auch jetzt wie in der Anästhesie, aber dass auch die chirurgischen Kollegen und auch die internistischen Kollegen sich viel zu oft keine Gedanken darüber machen. Zugegebenermaßen auch, weil oft die Zeit fehlt. Also.
Ja.
Ja.
Ich weiß ja selber, wie es ist. Also man sitzt da und denkt sich, ja, ist schon so, ja.
Genau. Und dann denkt man, ja, es könnte ich ja an den niedergelassenen Kollegen turfen, der denkt auch nicht drüber nach und irgendwann wird es immer schlimmer und dann ist doch die Notfall-OP das Kind im Brunnen gefallen. Also jetzt überspitzt sicherlich, aber ihr wisst, was ich meine. Also deswegen ein wichtiges Thema, über das jeder, der mit den Laborwerten umgeht, sollte man sich über eine Anämie Gedanken machen.
Ja, ich finde, ich will auch dieses Patient Blood Management gar nicht so hypen, das ist ja zurzeit auch sehr im Mode das Thema, aber es zeigt eben doch Defizite auf, die wir haben und es ist natürlich auch unangenehm, sich damit auseinanderzusetzen, weil es eben so trocken ist und weil man auch vielleicht die eigenen Mankos ein bisschen aufgezeigt bekommt, aber das ist was, worüber man immer mal wieder eben das jetzt mal als Aufhänger nutzen sollte, vielleicht um sein eigenes Tun zu hinterfragen, aber jetzt will ich Torben dich nicht länger abhalten, um über Notfälle bei Tracheotomierten zu sprechen.
Genau. Ich will das Ganze mit einem, das Ganze basiert auf mehreren Forumartikeln, die hauptsächlich englischsprachig sind. Ich habe das alles in den Shownotes verlinkt. Also, wenn ihr da reinlesen wollt, guckt da rein. Ich will das mit einem Fallbeispiel einläuten. Ihr kommt zu einem schwerkranken Patienten, ist völlig egal, ob präklinisch, in der ZNA, innerklinisch oder auf Intensivstation. Ihr seht auf den ersten Blick, der benutzt jeden Atemhilfsmuskel, den er im Körper hat. Die Atemfrequenz liegt trotzdem bei 55, SpO2-Sättigung 87% ohne Sauerstoff und er ist tracheotomiert. Sicherlich kein Alltagsbeispiel, aber in dieser Situation, in dieser Dramatik habe ich mich trotzdem auch schon zweimal befunden. Einmal in einer zentralen Notaufnahme, einmal präklinisch. Und beide Male war Stress angesagt. Ja, und jetzt ist ja die Frage, wie gehe ich am besten vor? Ja, zunächst einmal sollten wir das tun, wo wir auch als erstes daran denken, oder eigentlich daran denken sollten, wenn dieser Patient so kompromittiert ist, wie ich's hier beschreibe, wir geben dem Patienten erstmal Sauerstoff. Ja, und zwar über das Tracheostoma und über die Gesichtsmaske. Das macht zwar nicht in jedem Fall Sinn, über beides zu geben, aber wenn wir diesen Patienten erstmal so schwer krank sehen und noch nicht weiter Zeit für Anamnese und uns damit zu befassen, verschafft es uns erstmal Zeit, uns mit der Problematik zu befassen und den eigenen Puls ein bisschen in den Griff zu bekommen.
Ja? Immer zuerst den eigenen Puls.
Gut, jetzt ist der Patient erstmal mit Sauerstoff versorgt und wir können uns mit den Grundlagen des Ganzen beschäftigen. Streng genommen unterscheiden wir nämlich zwei Sachen. Wir unterscheiden eine Tracheostomie und eine Tracheotomie. Der Unterschied ist nur ein S. Die Tracheotomie bezeichnet lediglich die Eröffnung der Trachea. Die Tracheostomie, also das Stoma, die zusätzliche Vernähung mit der Haut, sodass ein stabiles Stoma entsteht, also eine stabile Verbindung der Trachea zur Außenwelt. Die Tracheostomie ist also immer chirurgisch angenäht durch Schnitt und Vernähung. Die Tracheotomie, ungefähr seit den 90er Jahren, meistens im Rahmen einer perkutanen Dilatationstracheotomie. Im Endeffekt das Gleiche, also im Endeffekt guckt man bronchoskopisch rein, sticht dann mit der Nadel rein und dann ist das in Seldinger Technik nur ein dickeres Lumen, aber nicht viel anders als ein ZVK zu legen.
Wird ordentlich geschraubt.
Ja, also es erfordert Kraft, aber das Grundprinzip ist das Gleiche.
Seldinger. Eine meiner lieblingsinvasiven Maßnahmen.
Indikationen für eine, egal jetzt ob Tracheotomie oder Tracheostomie, sind prolongiertes Weaning. Also jeder Langzeitbeatmete auf Intensivstation sollte, wenn ich mich nicht irre, nach 21 Tagen sollte er eigentlich tracheotomiert werden. Heimbeatmungen sind oft tracheotomiert. Freihalten der Atemwege bei Hindernissen, Tumor, Verletzungen, Schwellungen, Trachealstenosen oder Schluckstörungen, sodass eine dauernde Aspiration stattfindet. Das sind so die wichtigsten Indikationen, die man kennen sollte. Es gibt verschiedene Trachealkanülen. Es gibt eine Vielzahl an Herstellern und Produkten Und ich will jetzt nur mal so ein bisschen Einblick in die Grundlagen geben. Grundsätzlich unterscheiden wir, unterscheiden sich die Kanülen in Innen- und Außendurchmesser, in Länge, in Form und jetzt der wichtigste Unterschied in Mid-Cuff, ohne Cuff beziehungsweise Multifunktionskanülen. Das sind so die wichtigsten Unterscheidungen. Ungekaffte Kanülen sind prinzipiell nur bei erhaltenen Schutzreflexen kommen sie zum Einsatz, wenn kein Aspiration, weil sie keinen Aspirationsschutz bieten, somit auch keine erhöhte Aspirationsgefahr gegeben sein darf. Ungekaffte sind nur bei chirurgischer Tracheostomie möglich, ja, und meist erst, wenn eine vollständig abgeheilte Wunde vorhanden ist. Also, die gekafften Kanülen werden bereits zur Beatmungstherapie eingesetzt, sind bei Tracheotomie und Stomie möglich und bieten einen Aspirationsschutz und die Möglichkeit der invasiven Beatmung. Und die sich sicherlich heute, zumindest bei uns, fast am häufigsten die Multifunktionskanülen, die so im Endeffekt beides brauchen, bestehen aus einer gekafften Kanüle mit Phonationslöchern, das heißt, mit denen die Patienten auch sprechen können. Und dann gibt es verschiedene Innenkanülen, welche mit Beatmungskonnektor, welche ohne, mit oder ohne Siebung, damit die Phonationslöcher offen sind oder geschlossen. Geblockt, ungesiebt ist Beatmung möglich, ungeblockt, gesiebt ist das Sprechen möglich. Das ist so das Wichtigste zu den Grundlagen. Zurück zu unseren Notfallpatienten. Ich finde, vorher war es für mich immer schwierig, daran zu gehen, weil ich kein festes Konzept dazu hatte. Die gute Nachricht, es gibt Handlungsempfehlungen. Zwar nicht für Deutschland, aber für Großbritannien. Es gibt nämlich
die sind ja noch in der EU.
Noch sind sie in der EU. National Tracheostomy Safety Project. Ja. Und danach hangeln wir uns jetzt mal entlang. Also danach ist das Ganze aufgebaut. Ja. Das erste, wenn wir so einen Patienten haben, ist Hilfe holen. Möglichst einen Atemwegsexperten. Im schlimmsten Fall sind nur wir dieser Atemwegsexperte.
Torben, kannst du mal schnell kommen? Ja, Johannes, ich habe ja gerade mal das hier vorgestellt, ich mache das jetzt mal.
Am Ende zählt aber auch da Manpower. Also wir haben es, glaube ich, alle schon erlebt, dass es einfach gut ist zu wissen, dass man jemanden hinter sich stehen hat, der im Zweifel übernehmen kann. Egal, ob er jetzt der Atemwegsexperte ist, einfach einen zweiten Mann da haben, bei schwierigen Prozeduren entlastet, zumindest psychisch, finde ich sehr.
Ja, oder vielleicht fallen nochmal Dinge auf, die dem anderen im ganzen Stress untergehen, einfach weil zwei Paar Augen gucken.
Genau. Präklinisch heißt das natürlich im Zweifel ein zweites NEF nachfordern, was schon eher schwierig ist. Da kommen wir wirklich in die Situation, dass wir vielleicht der Experte sind, der dazugeholt wird. Aber auch im Zweifel, wenn man wirklich mit dem Rücken an der Wand steht und die Möglichkeit hat, sich ein zweites NEF nachzufordern, ist das, denke ich, legitim. Also bevor ein Patienten zu Schaden kommt. Aber ich glaube, gebe ich auch offen zu, das Ego macht es da einem manchmal schwierig. Zumal das zweite NEF ja nicht aus einem Kollegen besteht, wie in der Klinik, den man kennt, sondern wahrscheinlich aus einem Fremden. Ja, aber das zeichnet dann vielleicht auch ein Stück weit wahre Größe aus, dass man den Mut hat zu sagen, ich komme hier nicht weiter, schick mal bitte. So, ja. Nach Hilfe holen. Zweitens Sauerstoff. Haben wir gerade so einfach schon drüber gesprochen. Erstmal geht es um Oxygenierung. Die definitive Atemwegssicherung ist sekundär. Wenn ihr wisst, dass der Patient laryngektomiert ist, also der Larynx rausgenommen wurde, dann macht der Sauerstoff über den Mund keinen Sinn. Denn da wurde ja die Verbindung mit Entfernung des Larynx rausgenommen. Ja? Wenn Unsicherheit besteht, Sauerstoff über die Gesichtsmaske und über das Tracheostoma. Ja? In diesem Schritt sollte man auch schauen, ob der Patient es schafft, Luft zu bewegen. Ganz klassisch, wie wir es im Erste-Hilfe-Kurs gelernt haben, sehen, hören, fühlen, findet da Luftbewegung statt. Ja? Da ein schönes Tool, wenn ihr es greifbar habt, Kapnographie. Ja, wenn konnektierbar, Patienten spontan atmen lassen, einfach nur den Kapnographie-Konnektor auf das Tracheostoma drauf von eurem Notfallmonitor. Dadurch kann der Patient genauso atmen und wir können anhand der Kurvenform verifizieren, ob da Luft bewegt wird.
Ich brauche doch einen tragbaren Primus.
Ja, geht ja auch mit dem Korpuls, geht mit dem Lifepack oder ich denke fast jedem anderen.
Ja.
Zusätzlich jetzt zu den normalen Diagnosen für Atemnot, die wir immer durchgehen müssen, die auch beim Tracheotomierten zum Teil sogar wahrscheinlicher sind, kommen drei zusätzliche dazu. Ja, das ist die Obstruktion der Trachealkanüle, die Fehllage der Trachealkanüle oder Equipmentfehler, also ja. Also der nächste Schritt. Ja, entfernen alles, was an der Tracheotomie dran ist, um das Equipmentfehler rauszunehmen. Feuchte Nase, Sprechkanülen. Bei Multifunktionskanülen die innere Kanüle raus.
Ja. Absolut, ist immer, auch auf Intensiv, immer raus.
Ja. Nach der Sauerstoffgabe ist das der nächste Schritt. Ja. Wenn sich die Dyspnoe dadurch gebessert hat, dann lag da eine Obstruktion von einem der Zubehörteile vor. Ja. Wenn keine Besserung auftritt, dann müssen wir weiterschauen. Dann ist der nächste Tipp der englischen Guidelines, nehmt euch einen Absaugkatheter. Der ist meistens zur Hand. Und geht einmal durch das, was durch noch da drinnen steht, einmal durch. Geht der Katheter rein, dann versucht ihr abzusaugen, um eine Stenosierung durch Schleim oder Flüssigkeiten auszuschließen. Ja. Wenn dann alles gut ist, also wenn da alles gut ist und kein Schleim drin ist, dann müssen wir einen anderen Grund für die Dyspnoe suchen. Wenn der Katheter nicht durchgeht, dann muss man davon ausgehen, dass das Tracheostoma verschlossen ist oder falsch liegt. Ja. Alternativ, wenn der Patient nicht hypoxisch ist und es verfügbar ist, können wir natürlich auch mit dem Bronchoskop da reingehen, statt mit dem Absaugkatheter. Dafür müssen wir aber selbst bronchoskopieren können.
Das Ding muss zusammengebaut werden, das kostet Zeit, dauert viel länger als eine Absaugung.
Genau.
Ja, das darf also man das nicht vergessen.
Das geht nicht bei dem Notfall, den ich da gerade geschildert habe. Das geht aber bei so einer latenten Atemnot, ist das sicherlich eine Lösung.
Ja.
Ja. So, also, nochmal zusammengefasst, der Katheter geht durch und es lässt sich kein Schleim absaugen. Dann müssen wir einen anderen Grund für die Dyspnoe suchen. Ich denke an Pneumonie, ich denke an Lungenembolie. Der Katheter geht nicht durch, müssen wir davon ausgehen, dass das Tracheostoma verschlossen werden. Also dort weiter forschen. Wenn der Katheter nicht durchgeht, entblockt ihr das Tracheostoma, falls ein K vorhanden ist. Jetzt muss man wieder hören, sehen, fühlen und wenn verfügbar die Kapniografie nehmen. Wenn sich durch das Entblocken das Ganze verbessert, dann müssen wir von einer teilweise Verlegung der Trachealkanüle ausgehen. Ja. Vorsicht, wenn der Patient laryngektomiert ist, besteht keine Atmung über den Mund.
Das geht gar nicht.
Genau, da ist vernäht, da ist keine Verbindung. Ja. Wenn sich die Lage immer noch nicht stabilisiert nach dem Entblocken, dann muss die Trachealkanüle raus. Wenn der Patient jetzt wieder atmen kann, dann müssen wir ihn stabilisieren. Wenn sich das jetzt noch weiter zuspitzt, dann müssen wir Maske-Beutel-Beatmung machen. Nun haben wir jetzt aber alle Fehler, die mit der Trachealkanüle zusammenhängen, ausgeschlossen. Maske-Beutel-Beatmung. Gibt es bei den Patienten, wo noch eine Mund-Trachea-Verbindung ist, können wir eine ganz normale Mund-Nase, wo eine Verbindung da ist, Mund-Nase verschließen und über das Stoma mit einer Kindermaske beatmen. Bei Patienten mit Laryngektomie können wir direkt über das Stoma mit Kindermaske. Wir können auch andersrum natürlich genauso das Tracheostoma zuhalten und ganz normal über die Mund und Nase mit verschlossenem Stoma. Beschrieben ist das Ganze auch mit Lama oder Larynxtubus. Ja, ist auch möglich, gibt es einzelne Fallberichte, wo das auch erfolgreich gemacht wurde. Ja, also am leichtesten ist wahrscheinlich so als Fazit ganz normal über Mund und Nase beatmen und das Tracheostoma durch eine zweite Person mit einem Handschuh verschließen lassen. Ich denke, das ist das, weil Mund und Nase zu verschließen ist in den Leitlinien zwar auch empfohlen, ist denke ich aber der schwierigere Weg, beides zuzuhalten, während man bebeutelt.
Das ist, ja.
Jetzt, wenn man das gemacht hat, muss man genau hinschauen. Sehe ich hinter dem Stoma, also mit einer Taschenlampe, wenn die nicht verfügbar, Laryngoskop hat immer eine Lichtquelle vorne dran, sehe ich hinter dem Stoma Trachea, sehe ich da Knorpelspangen. Wenn ich die sicher sehe, ja, dann ein 6,0er Tubus in das Tracheostoma. Als Hilfe wird hier beschrieben der Bougie oder die Fieberoptik. Ja.
Fieberoptik ist präklinisch natürlich schwierig.
Ja, na, der Bougie. Der Bougie ist, ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Möglichkeit, bevor man die Trachealkanüle rausnimmt, den Bougie einmal rein, um quasi noch einen Zugang zu dem Weg zu haben.
Wenn kein Bougie verfügbar, kann ich empfehlen, einen abgeschnittenen Absaugkatheter.
Genau, den hat man ja eh schon benutzt. Ja. Wichtig ist, als Ergänzung, Tubus, wenn ihr den Tubus da reingesteckt habt, nicht abschneiden, weil der Kaffkanal verläuft bis zur Hälfte des Tubus im Tubus. Wenn ihr ihn zu kurz abschneidet, schneidet ihr den Kaff mit durch. Ja. Gut. Wenn ihr keine sichere Trachea seht, dann und der Patient nicht laryngektomiert ist, dann solltet ihr die orale Intubation anstreben. Das kann schwierig werden. Die Anatomie ist wahrscheinlich verändert. Videolaryngoskop und Tubus mit entweder Bougie oder Führungsstab sind hier, denke ich, obligat. Ja. Der Tubusgaff muss natürlich sicher im Stoma hinweg sein. Auch da nicht erschrecken, dass, ihr müsst das nicht so weit reinstecken, sonst seid ihr ganz schnell einseitig intubiert. Ja. Wenn das alles nicht klappt, dann müsste erneut ein chirurgischer Atemweg angestrebt werden. Eine Koniotomie ist nicht möglich, weil die Trachea ja unterhalb des Ganzen liegt. Das heißt, wir müssen eine erneute Tracheotomie anstreben. Und da muss man aufpassen, da liegt halt die Schilddrüse. Wenn man da schon ein Tracheostoma hat und noch weiter runter geht, dann ist die Blutungsgefahr wirklich da. Also dann ist man wirklich mit dem Rücken an der Wand.
Erst Präop die Anämie ausschließen, sag ich nur.
Ja, gut. ja, so viel zu dem ganzen Ablauf. Ich glaube, das waren schon die wesentlichen Botschaften. Die Engländer haben da tatsächlich einen Algorithmus für. Der ist in den Shownotes. Oder sogar zwei Algorithmen, einen mit Larynx und einen ohne Larynx. Es gibt Videos auf dieser Seite zur Beutelmaskenbeatmung bei tracheostomierten Patienten. Sehr schön zum Anschauen. Ja. In der Anästhesia ist beschrieben tatsächlich auch noch ergänzend, dass laryngektomierte Patienten mit einer kleinen Kinderlama intubiert werden konnten.
Okay.
Da habe ich leider kein Bild zugefunden. Und dann leckagefrei beatmet werden konnten.
Also
gut, aber so viel. Ich glaube, ich wollte nur darstellen.
Ja. Das war eine ganze Menge, Torben. Ich glaube, ich muss es mal ein bisschen zusammenfassen.
Ja.
Ich gebe zu, ich habe mir jetzt ein bisschen deine Notizen zur Hilfe genommen, weil das so viel war. Also ich fange mal anders an. Ich habe tatsächlich auch schon mal den Fall gehabt, präklinisch, dass ich zu einer Reanimation gekommen bin, zu alten Rettungsdienstzeiten, wo eine ambulante Intensivpflegekraft das erste Mal Dienst hatte bei einer tracheotomierten Patientin und versucht hat, die Trachealkanüle zu wechseln und das mächtig in die Hose ging. Und ich bin einfach, ohne es besser zu wissen, habe ich einfach auch einen kleinen Tubus reingesteckt und das hat Gott sei Dank funktioniert. Mhm. Ich habe aber nicht mit der Taschenlampe vorher reingeleuchtet, um zu gucken, ob es die Trachea ist, aber es hat funktioniert. Irgendwie, es muss nur vorangehen, es muss irgendwie Luft in diesen Patienten. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Ja, aber fassen wir doch nochmal diesen Algorithmus zusammen, den du gesagt hast. Ich habe mir gemerkt, als erstes mehr Manpower.
Als erstes Sauerstoff.
Als erstes Sauerstoff, gut.
Davon über Mund und Nase.
Über Mund und Nase, weil wir
nicht wissen, Mund und Nase und Stoma.
Ja, weil wir ja nicht wissen, ob der Patient laryngektomiert ist oder nicht. Wenn der Patient sicher laryngektomiert ist, macht das halt keinen Sinn.
Genau, dann reicht
es. Dann reicht über Stoma. Dann mehr Manpower holen.
Richtig.
Auch da im Zweifel das zweite NEF dazu. Falls es eins gibt überhaupt oder man sich dafür nicht zu schade ist. Woran kann es dann noch liegen? Dann kann es daran liegen, dass die Trachealkanüle verlegt ist, dass wir irgendwo ein Equipmentversagen haben oder dass unterhalb der Trachealkanüle natürlich eine Obstruktion vorliegt. Wie gehen wir weiter vor? Wir entfernen alles, was an der Trachealkanüle dran ist. Mhm. Diese dieses Innenleben zum Beispiel, was wird bei uns liebevoll als Seele der Kanüle bezeichnet, die feuchte Nase, die vielleicht dranhängt, die Sprechkanüle, die da ist, wird es dann besser? Dann lag es daran, dass irgendwas von diesen Zubehörteilen irgendwie fehlerhaft war, wahrscheinlich verlegt war, wird es nicht besser? Dann müssen wir versuchen, da liegt, sag ich jetzt mal, das Versagen wahrscheinlich drunter irgendwo, ja. Dann versuchen wir erstmal abzusaugen. Geht der Katheter überhaupt da rein? Wenn der Katheter reingeht, saugen.
Genau.
Wenn, dann geht der Katheter nicht rein, Obstruktion der Kanüle. Dann muss die Trachealkanüle raus.
Genau.
Kann der Patient weiter dann atmen? Da ist er erstens nicht laryngektomiert natürlich. Mhm. Und falls das der Fall ist, weiter Sauerstoff geben, stabilisieren. Nicht der Fall, versuchen Maskebeutelbeatmung. Genau. Entweder, du hattest gesagt, entweder über Mund und Nase, über Tracheostoma mit einer kleinen Säuglingsmaske zum Beispiel. Ja. Empfehlenswert ist wahrscheinlich, aber also man muss ja das eine oder andere dann zuhalten. Empfehlenswert ist es aus Praktikabilitätsgründen und auch wahrscheinlich aus Übungsgründen, wenn man mal ehrlich ist, Tracheostoma verschließen, zum Beispiel mit einem Handschuh oder mit Folie, was man halt irgendwie hat, luftdicht abschließen und über Mund und Beutel beatmen, nicht Mund und Beutel, sondern Beutel-Maskenbeatmung machen. Außer der Patient ist laryngektomiert. Dann geht's nur über das Stoma mit der kleinen Kindermaske. Und da muss man ja irgendwie das Ganze noch sichern. Taschenlampe einmal reinleuchten, gucken, ob Trachealsprangen da sind. Tubus reinstecken.
Sechsmüller, genau.
Fertig. Wenn das nicht funktioniert, brauchen wir einen chirurgischen Atemweg. Der chirurgische Atemweg geht nur unterhalb des bestehenden Stomas. Hier Gefahr von Blutungen.
Genau, jo. Dann ist wirklich schwierig.
Genau. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
Also nee, die bauen noch einen Schritt drauf. Ist wie bei jedem Algorithmus, man sollte sich mal einkommen. Ein Schnittritt ist noch eingebaut. Zwischen entfernen, sagen die, entblocken und dann gucken, ob es mit entblockten besser wird. Ob er quasi dran vorbeiatmen kann.
Okay.
Mhm. Ja. Ja, der ist da zumindest noch eingebaut. Ansonsten hast du es absolut richtig wiedergegeben. Guckt euch den Algorithmus an. Ich war ganz begeistert, als ich den entdeckt habe durch Zufall, dass es da einfach eine Handlungsempfehlung zu gibt.
Ja.
Also. Weil es ist ja immer gut, sowas im Kopf schon mal durchgespielt zu haben. Mhm. Hilft ja oft auch.
Also ich kann nur sagen, als ich zu diesem Notfall kam, war meine erste Reaktion irgendwie, gut, es war keine Trachealkanüle mehr drin, weil die ging nicht rein durch diese Intensivpflegekraft. Und meine erste Reaktion war, erstens, ich kenne mich damit nicht aus. Das war das Erste. Und dann habe ich was genommen, womit ich mich auskannte. Das war der Tubus und den habe ich einfach reingeschickt. Das war so der Reflex. Im Nachhinein würde ich das wahrscheinlich nicht mehr so nochmal so machen, sondern würde wenigstens versuchen, das irgendwie zu gucken, dass ich da nicht irgendwie ein zweites Lumen schaffe oder so. Aber das war mir damals noch nicht so bewusst, dass es da solche Komplikationen gibt. Trachealkanülenverlegung wird man in seiner Intensivrotation relativ häufig haben. Das ist so ein häufiges Bild, was man da hat. Und ja,
Verborkung.
Verborkung. Meistens kommt man allerdings dazu, wenn die Intensivpflege schon alles Mögliche ausprobiert hat. Ja. Und es dann nicht geht, dann rufen sie dich an. Mhm. Und dann, ja, viel Erfolg kann ich dir nur wünschen.
Gut, kommen wir zur antiinfektiven Therapie des Monats Mai. Das ist die Fortsetzung vom letzten Monat, wo wir über die mittelschwere Community-Acquired Pneumonia geredet haben. Heute reden wir über die schwere. Erinnern wir uns nochmal, sind wir letztes Mal auch schon drauf eingegangen, wann gilt eine Pneumonie als schwer? Wenn zwei Minor-Kriterien erfüllt sind, liegt eine schwere Pneumonie vor. Die Minokriterien, man kann sie nicht oft genug durchgehen, respiratorische Insuffizienz mit einem PO2 von kleiner 55 mm Hg, eine Atemfrequenz von größer 30, multilobuläre Infiltrate, neu aufgetretene Bewusstseinsstörung, akutes Nierenversagen, Hypotension, Leukopenie, Thrombopenie und Hypothermie. Ja, also alles Kriterien, die, ich denke, die jedem bewusst sind, die man nur einmal zusammenführen muss. Und ab zwei Kriterien gilt eine Pneumonie als schwer und der Patient ist intensivpflichtig oder zumindest überwachungspflichtig. Wenn man eine gut funktionierende IMC hat, ist das zum Teil auch ausreichend, aber er sollte sicherlich nicht auf Normalstationen liegen. Mittelschwer und schwere Pneumonien zum Erregerspektrum sind die vergleichbar. Aber die schwere Pneumonie ist häufig polymikrobiell. Das heißt, da sind mehrere Erreger dran beteiligt. Und die mittelschwere eher nur ein Erreger. Die multiresistenten Erreger sind häufiger. Kennst du noch die Risikofaktoren für multiresistente Erreger?
Also, ich würde sagen, immunsupprimierte Patienten, dann Patient aus dem Pflegeheim,
ja,
vorbestehende Antibiotikatherapie, antiinfektive Therapie, wollte ich sagen, schwere chronische Allgemeinerkrankungen, also Lungenerkrankungen, COPD, Bronchiektasien, Mukoviszidose.
Perfekt.
Und eine bekannte Kolonisation mit einem Erreger, der irgendwie, das jetzt aber Torben jetzt vorgesagt, am Ende. Also.
Genau, aber trotzdem, mal abgesehen von dem einen Vorsager, perfekt wiedergegeben. Also das sind unsere Risikofaktoren für multiresistente Erreger. Übertragung, die Altenheime möchte ich so ein bisschen rausnehmen, weil die sehr umstritten sind. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich habe das auch mal so gelernt, aber es ist zumindest in der Diskussion, ob jeder, der in einem Healthcare
Setting ist,
multiresistent behandelt werden sollte, weil wir dadurch eine unglaubliche Übertriage und Übertherapie erzeugen.
Und Selektionsdruck auf die Erreger natürlich im Endeffekt.
Genau. Was an Übertragung ganz klar gilt, ist voriger Krankenhausinhalt und Dialyse. Dialysepraxen sind, da ist relativ klar identifiziert.
Der Bruthort.
Ja, genau. Vorangegangene antimikrobielle Therapie, schwere Lungenerkrankungen und die bekannte Kolonisation. Wie ist der Therapieunterschied von der mittelschweren? Im Endeffekt machen wir bei der schweren Pneumonie natürlich Sepsistherapie. Ja, jetzt haben wir schon vorhin über den One-Hour-Bundle diskutiert, oder zumindest ihn kritisch beleuchtet, aber streng genommen gehört er dazu. Wenn Sie eine Oxygenierungsstörung haben, NIF-Therapie oder High-Flow-Nasal-Cannula ist ja in einigen Studien dem Ganzen sogar überlegen, bei der Pneumonie speziell. Mhm. Ja. Patienten ohne Risikofaktoren für multiresistente Erreger erhalten dann Beta-Lactam Antibiotika, in diesem Fall Piptaz, also Piperacillin, Tazobactam, Ceftriaxone der dritten Generation, also Ceftriaxon und oder Carbapenem, also Ertapenem, plus ein Makrolid, sprich Azithromycin, Clarithromycin. Ja. Bei Risikofaktoren für multiresistente Erreger machen wir eine Kombinationstherapie aus einem Pseudomonas-wirksamen Beta-Lactam, also auch Piptaz, Cefepim, Imipenem, Meropenem und jetzt laut Leitlinien, ich weiß um die Problematik mit Fluorchinolonen, aber einem Pseudomonas-wirksamen Fluorchinolon, also Ciprofloxacin oder Levofloxacin.
Wir wissen, dass Fluorchinolone ganz out sind. Aber die Leitlinie sagt es. Ja. Also Schande über unser Haupt und schlagt uns bitte nicht.
Ja. Jetzt so ein bisschen Klugscheißerwissen. Ceftazidim ist prinzipiell Pseudomonas wirksam, aber wirkt nicht ausreichend gegen Streptococcus, Pneumonie und Staph aureus. Das heißt,
die beiden nicht ganz unwahrscheinlichen Erreger
sind nicht abgedeckt. Also gerade der die Pneumokokke ist ja bei den schweren Pneumonien doch in meinem Gefühl ein sehr, sehr häufiger Erreger.
Ja.
Ja. Wenn in den letzten 3 Monaten eine antimikrobielle Therapie vorgelegen hat, Substanzklassenwechsel. Das gilt besonders für Fluorchinolone. Ja. Und das gilt besonders bei bekannter Pseudomonas-Kolonisation. Die Pseudomonaden sind, wie wurde es mir mal gesagt, die Staubsauger der Resistenzen.
Okay.
ein schönes Bild. Was nehmen wir dann? Amikain, also ein Aminoglykosid, Gentamicin, das ist ein Makrolid, oder Tobramicin, das ist auch Makrolid. Optimalerweise haben wir vielleicht einen Erregernachweis, dann können wir natürlich die Therapie anpassen und deeskalieren. Ja. Ansonsten nochmal kurz zusammengefasst, schwere Pneumonie,